Geschichte und Technik digitaler Medien. 9. Vorlesung, Audiokompression. Gehalten am 23. Juni 2010 von Jochen Kubeck an der Universität Bayreuth.
Ich begrüße Sie zur 9. Vorlesung. Heute geht es um Audiokompression, womit dann auch der Kompressionsteil abgeschlossen ist. Nächste Woche geht es dann um Netz, also vernetzte Medien. Dann ist, glaube ich, am 7. Juli fällt es aus und dann gibt es noch interaktive Medien und danach ist schon Schluss, beziehungsweise ich muss mal schauen, wir müssen das mit der Prüfung, können da vielleicht im Anschluss klären, ob wir das in der letzten Woche machen oder danach, sonst habe ich in der letzten Woche noch ein anderes Thema, kriegen wir schon hin. Um Audiokompression zu verstehen, muss man das Ohr verstehen. Also, weil das ist ähnlich wie bei der Bildkompression, da muss man nicht so viel über das Auge wissen, aber Sie müssten schon wissen, dass das Auge diese Frequenzen komisch auflöst. Und ähnlich ist es beim Ohr auch. Es handelt sich ja um zeitliche Signale, also Schallsignale, die das Ohr ebenfalls nach Frequenzen auflöst, aber ganz anders vorgeht als das Auge. Grob unterteilt man das Ohr in Außenohr, also die Hörmuschel bis zum Trommelfell, das Mittelohr, in dem im Wesentlichen eine Verstärkung stattfindet, weil die Drücke, also der Druck, der Schalldruck, der auf das Trommelfell auftritt, ist ja sehr gering. Der wird dann nochmal mechanisch verstärkt. Und dann geht es ins Innenohr, wo die Signalverarbeitung stattfindet, kann man sagen. Also es ist so die erste Einteilung. Diese drei Bereiche haben auch ganz unterschiedliche Funktionen. Das Außenohr zum einen ist erstmal ein Schutz des Hörorgans. Also das ist wirklich ein mechanischer Schutz, nicht? Das ist so im Prinzip nach außen keine Fremdkörper ins Ohr dringen können, hat aber noch andere Funktionen, insbesondere die Schallortung, also dass Sie wissen, von wo das Geräusch kommt, dass ich so ein bisschen links vor Ihnen stehe. Das hören Sie, einerseits wissen Sie es, weil Sie es sehen, aber selbst wenn Sie die Augen zumachen, hören Sie, von wo der Schall kommt. Da gibt es verschiedene Verfahren. Das eine ist, wenn Sie mir wirklich die Seite zudrehen, dann geht mein Schall direkt in Ihr, sagen wir mal, linkes Ohr zuerst und erst durch Reflexion ins rechte. Das ist das Gesetz der ersten Wellenfront. Also da, wo es lauter ist, da kommt auch der Klang her, kann man sagen. Aber so subtile Klangunterschiede, wie kommt so von 1 Uhr oder 11 Uhr, das geht mit der ersten Wellenfront nicht, sondern mit Phasenverschiebungen, nicht? Also diese Schallwellen treffen auf den Kopf. Aber die gleichen Schallwellen, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es sich um die gleichen handelt, treffen zuerst, also mit einer ganz kleinen Verzögerung, erst auf das, hier in dem Fall rechte Ohr und dann auf das linke Ohr, einfach weil der Winkel dafür sorgt, dass die Länge da bis zum linken Ohr etwas länger ist. Dadurch ist das Signal phasenverschoben, weil das gleiche Signal kommt mit einer minimalen Zeitdifferenz unterschiedlich an und daraus rechnet dann eigentlich das hörverarbeitende System im Gehirn die Lage der Schallquelle in der Ebene. Und die Lage in der Höhe, da sind sie nicht ganz so gut in der Auflösung, also da ist das Ohr nicht ganz so akkurat wie bei der horizontalen Auflösung. Das macht wiederum die Form der Ohrmuschel, deswegen ist sie so komisch geformt, weil, also einer der Gründe, weil der Schall, wenn er von oben auftrifft, anders deformiert wird, der bricht sich anders im Ohr, als wenn er direkt frontal auftrifft. Und auch da wieder aus den Frequenzanteilen, die übrig bleiben und der Erfahrung, dass Sie wissen, das müsste jetzt eigentlich so klingen, können Sie dann bestimmen, ungefähr in welcher Höhe das Schallsignal abgegeben wird, wenn Sie es nicht sehen. Also da hinzu kommen noch visuelle Informationen, die Ihnen natürlich dann ganz klar sagen, wo der Schall herkommt. Das erklärt auch, warum Sie eben durch diese Phasendifferenz sehr tiefe Frequenzen können Sie nicht lokalisieren, weil dort, also die Schallwellen sind so lang, dass die Phasendifferenz keine Rolle spielt. Das geht bei hohen Frequenzen jetzt besser, aber ab einer gewissen Frequenz nach unten sind die Phasenunterschiede nicht mehr groß genug oder nicht mehr signifikant genug, um eine Lokalisation zu ermöglichen. Das wird schon ausgenutzt bei der Kompression, indem man tiefe Frequenzen nicht mehr im Stereobild verorten muss. Und das führt auch dazu, dass Sie Ihren Subwoofer in Ihr Wohnzimmer stellen können, wo Sie wollen, weil es egal ist, von wo die tiefen Töne kommen. Man hört nur dieses mulmende, irgendwie tieftonende, aber man kann es nicht lokalisieren, also muss man es auch nicht kodieren. Das sind schon die ersten Spezialitäten, die hier ausgenutzt werden. So, dann geht das ins Trommelfell und vom Trommelfell wird das erste Mal, also gibt es diese Gehörknöchelchen und da gibt es der Längenverhältnis der Hebelarme der Gehörknöchelchen und ihrer Lage zueinander wird die Auslenkung der Steigbügelfußplatte gegenüber der Auslenkung im Trommelfell um den Faktor 1 zu 3 vermindert. Also nicht die fassen so ineinander da oben, und dann gibt es einerseits einen Druckausgleich, also eine die Auslenkung wird vermindert, dadurch wird der Druck verstärkt. Unter Anwendung des Hebelgesetzes bedeutet dies, dass die Kraft auf die Steigbügelfußplatte um den gleichen Faktor verstärkt wird. Sehen Sie, es gibt zwei verschiedene Formen der Anpassung, nämlich einerseits diese Druckanpassung und dann durch diese Hebelgesetze die Steigbügelplatte ist einfach kleiner als das Trommelfell. Die gleiche Kraft wird dadurch verstärkt, dass die Energie von einer größeren Fläche auf eine kleine übertragen wird. Druck ist ja Kraft durch Fläche. Und je kleiner die Fläche, desto höher der Druck. Das ist eine Verstärkung, und die andere Verstärkung ist eben durch diese Hebelgesetze, dass diese Knöchelchen in einem bestimmten Winkel zueinander stehen. So, wie das jetzt sich im Einzelnen berechnet, können Sie dann hier nachschauen. Aber im Grunde genommen geht es darum, dass der Schalldruck um ungefähr das 22-fache verstärkt wird insgesamt. Also 22 mal so laut kommt es an. Das hat einen ganz besonderen Grund, denn Sie kommen ja von einem Luftmedium, also im Mittelohr ist ja auch Luft, auf Wasser. Das ist diese Lymphe, die im Innenohr ist, und das ist so das Wechsel des Mediums bedeutet immer eine Menge Reibungsverluste, kann man sagen. Insofern muss das Signal verstärkt werden, um überhaupt noch auswertbar zu sein. Und das geschieht im Mittelohr. Das ist die Aufgabe des Mittelohrs, einfach nur das Signal zu verstärken, damit es dann im Innenohr ausgewertet werden kann. In elektroakustischen Systemen machen das Transistoren oder Röhren, die das Signal irgendwie hochpegeln. Im menschlichen Körper läuft es mechanisch. Denn ansonsten würden enorm viele Schallwellen an dieser Wasseroberfläche des Mittelohrs, des Innenohrs reflektiert werden. So, und dann zum Innenohr. Das ist ganz, hier sehen Sie meine Computerdarstellung, besteht aus also drei sichtbaren Bereichen. Einerseits das Vestibularorgan, das sind diese drei Bogengänge oben links. Das ist für ihr Gleichgewicht, für ein Gleichgewichtssinn zuständig. Dann die Schnecke, das ist die unten rechts, sieht ja auch aus wie eine Schnecke. Dort wird die Fourier-Analyse durchgeführt, kann man sagen. Also dort wird der Klang in seine Frequenzspektralteile zerlegt. Und der gelbe Hörnerv, der von den beiden Organen wegführt, zusammenläuft und dann allerdings im Gehirn unterschiedlich ausgewertet wird. Das Vestibularorgan wird uns wenig beschäftigen. Also es ist nicht uninteressant, weil gerade im Bereich der interaktiven Medien immer sich die Frage stellt, wie kann man so etwas wie Bewegung simulieren? Und das Problem ist, dass die Bewegungswahrnehmung ganz wesentlich durch das Innenohr erfolgt. Also Sie haben etwas irgendwie über die Hauptoberfläche, da merken Sie, dass Sie sich bewegen, oder über die Tiefen wahrnehmen, also der Sehnen, der Muskeln und Gelenke. Aber sowas wie Schwerkraft nehmen Sie halt, oder Beschleunigung nehmen Sie nur im Innenohr wahr. Im Grunde genommen ist die Verarbeitungstechnik die gleiche wie in der Tonverarbeitung. Das heißt, die haben Haarzellen, die bei Bewegung, also wenn die bewegt werden oder irgendwie zur Seite geschoben werden, weil sich vielleicht eine Flüssigkeit bewegt, die dann einfach einen Nervenimpuls abgeben. Und bei dem Vestibularorgan ist es, das ist wie so ein Kreiselkompass. Also wenn Sie sich drehen oder wenn Sie sich beschleunigen, dann wird die Flüssigkeit in diesen Bogengängen bewegt und entsprechend wird dann angezeigt, hier findet eine Rotation statt oder eine Bewegung, und da sehen Sie dann oder dann merken Sie dann, in welche Richtung Sie sich bewegen. So, aber das will ich jetzt gar nicht weiter ausführen. Es geht mir jetzt mehr um die Schnecke, weil dort die Tonverarbeitung stattfindet. Sie sehen auch schon mal so einen Querschnitt, den ich Ihnen im Einzelnen vorstelle. Also vielleicht sehen Sie da drei Bogengänge, also drei Gänge, einen roten, einen blauen und dann noch einen in der Mitte. Die haben so alle ihre Funktionen. Sie fangen an, das ist nochmal die Schnecke, Sie fangen an am Steigbügel, da kamen die Informationen vom Mittelohr, also die verstärkten Schallinformationen ins ovale Fenster, weil es halt oval ist. Und dort gehen Sie dann in die Scala Vestibuli, also das ist der obere Gang. Da liegen immer sozusagen pro Schneckengang sind zwei, ein Hinweg, ein Rückweg, kann man sagen. Es ist wie so eine Wendeltreppe. Dort bewegt sich dann, das ist mit Lymphe gefüllt, und dort breiten sich die Schallwellen aus. Die gehen nach oben ins Helicotrema. Das ist einfach so sozusagen so ein Loch, da fließt es oben rein und unten wieder raus, und dann geht es wieder bergab. Hier geht es die Wendel runter, diesmal über die Scala Tympani. bis es dann unten ans runde Fenster trifft, was wieder ins Mittelohr zeigt und dort ist einfach der also der Druckausgleich. Dort verpufft dann die Energie, kann man sagen. Also die Restenergie wird in Wärme umgewandelt. Und dazwischen, zwischen dieser Scala Vestibuli und der Scala Tympani, da liegt das kortische Organ. Also da sehen Sie diesen dritten, das ist dieser dreieckige Bereich und der ist jetzt der, der uns interessiert. Wir zoomen also da rein. Ah, jetzt funktioniert sogar die Animation, ist ja nett. Also hier sehen Sie die Basilarmembran, die liegt in diesem kortischen Organ. Und da, im Grunde genommen handelt es sich also um so einen Fleischlappen in verschiedener Dicke, kann man sagen. Je nachdem, wo Sie anfangen, also wenn Sie am ovalen Fenster anfangen, ist dieser Streifen noch relativ dick. Er wird dann nicht breiter, also das ist so ein bisschen, das sollte perspektivisch sein, ist aber eher verwirrend. Also er wird dünner, schmaler, diese Basilarmembran. Und das sind solche anatomischen Feinheiten, die dafür sorgen, dass die Basilarmembran an unterschiedlichen Frequenzen unterschiedlich schwingt. Also so sehen, das sehen Sie hier nicht. Sie haben einfach ein 2 Kilohertz Signal, das ist relativ tief, das schwingt weiter hinten und ein höheres Signal hier 6 Kilohertz, also 6000 Hertz, das schwingt weiter vorne. Und je höher das Signal ist, desto weiter vorne schwingt dann die Basilarmembran. Und das Nette ist, das passiert eben auch mit mehreren Frequenzen gleichzeitig. Und das ist die Fourier-Analyse, kann man sagen. Also diese Basilarmembran, das ist jetzt auch natürlich eine übertriebene Animation, aber die Basilarmembran schwingt an unterschiedlichen Orten und dort wird dann der Gesamtklang in seine Frequenzanteile aufgelöst. Sie sehen aber an der Animation, so grob die auch ist, also es ist schon eine Simulation, also sie haben sich schon bemüht, dass es an der richtigen Stelle schwingt, aber die Ausschwingung ist natürlich nicht ganz so gewaltig. Sie sehen aber, dass so eine Frequenz, also so ist das halt, wenn ein echter Körper schwingt, der schwingt ja nicht ganz punktuell, sondern der nimmt ja links und rechts noch was mit, da entstehen ja richtige Hügel und Berge. Und das führt dann dazu, dass die Basilarmembran und damit das Innenohr Frequenzen immer nur in Gruppen auswertet. Also dass einerseits, wenn Sie eine Frequenz hören, links und rechts Sie die Frequenzen nicht mehr hören, weil die Schwingung halt das irgendwie gerade überlagert. Und andererseits müssen ja, ich komme noch darauf, wie das passiert, aber Sie müssen ja diese Informationen auswerten. Das heißt, die haben dahinter Nervenzellen, die zusammengefasst werden. Und durch, erstmal witzigerweise durch Hörtests, aber dann später auch durch anatomische Untersuchungen hat man herausgefunden, also der Herr Barkhausen hat das zuallererst mal so richtig formuliert, dass diese Basilarmembran in 24 Bänder unterteilt ist, die Barkhausen-Bänder, in denen bestimmte Klanginformationen zusammen ausgewertet werden, insbesondere die Lautstärke, das heißt, innerhalb dieser, das sind Frequenzgruppen, nicht? Also das sind einfach Frequenzspektrum. Hier unten sehen Sie dann auch mal, auf welche Frequenz sich das bezieht, irgendwas zwischen 0 und 16, ich hatte ja mal so gesagt, irgendwo zwischen 20 und 20 Kilohertz ist die Höhenauflösung. Und das kann sich auch so sehen, also diese so ein Barkhausen-Band ist ungefähr 1,3 mm der Basilarmembran. Wenn Sie die zerschneiden, hätten Sie halt wirklich genau die Stelle, an der es in dieser Frequenz schwingt. Das kann man sich ganz mechanisch vorstellen. Und auf jedem dieser Barkhausen-Bänder werden so Informationen wie Lautstärke ausgewertet. Das heißt, innerhalb einer Frequenzgruppe können Sie nicht unterscheiden, ob zwei Frequenzen unterschiedlich laut sind. Auch der Klang, also die Klangfarbe, was für ein Instrument es ist oder was sozusagen die Textur ist und die Richtung, aus der es kommt, das können Sie nicht auflösen. Also wenn Sie zwei Töne haben, die identisch klingen und die sind, der eine ist dort, der andere ist da, dann können Sie nicht sagen, wo diese beiden Klänge sind, wenn die ähnlich laut klingen. Im Zweifel bilden Sie den Mittelwert. So können Sie so Phantomschallquellen erzeugen, indem Sie halt, das Stereo funktioniert ja auch so ein bisschen, nicht? Sie haben das Signal hier links und rechts, aber es klingt dann so, als wäre es vorne. Und das funktioniert eigentlich auf diese Art und Weise, dass Sie in der gleichen Frequenz nicht sagen können, aus welcher Richtung es kommt, beziehungsweise Sie errechnen eine Richtung, die aber nicht unbedingt mit der Richtung der Schallquelle übereinstimmen muss. Bei der Tonhöhe ist die Frequenzauflösung höher, größer. Also Sie können ja nicht nur 24 Tonhöhen unterscheiden. Es gibt hier ungefähr 620 Empfindungsstufen, die je 3,9 Mel, also Mel sehen Sie als diese Einheit, nicht für diese Frequenzgruppen, je 100 Mel sind ein Bark, also so ein Barkhausenband. Und ungefähr in 3,9 Mel Einteilung können Sie die Tonhöhen unterscheiden. Auch das führt dann dazu, dass Sie beliebige, also Sie können nicht beliebige Frequenzen auflösen, sowas wie zwischen 600 und 601 Hertz, da werden Sie keinen Unterschied hören. Das muss dann ein bisschen höher gehen. Und Sie sehen auch hier, das Ganze ist eine logarithmische Skala. Das heißt, bei tiefen Frequenzen ist es einfacher. Bei hohen, Sie wissen ja, die Frequenz, also nicht eine Oktave höher, heißt Verdopplung der Frequenz. Das heißt, zwischen 10.000 und 20.000 Hertz ist eigentlich nur noch eine Oktave. Und dort ist dann die Frequenzauflösung deutlich schlechter als in den tiefen Bereichen. Das hängt wieder damit zusammen, dass die menschliche Stimme halt in diesem Bereich um ab 1000 bis 6000 Hertz ihre Hauptinformationen trägt und da muss dann ihre Auflösung entsprechend besser sein. Ist alles schon geschickt eingerichtet. Hier sehen Sie noch die Haarzellen. Das sind drei äußere und eine innere Reihe. Insgesamt hat das Ohr ungefähr 15.000 dieser Zellen, die auch nicht nachwachsen. Das Verfahren ist nun folgendes, dass Sie bei Schallwellen, dann schwingt die Basilarmembran und dann richten sich diese Zellen, sie werden sozusagen zur Seite bewegt und immer wenn so eine Haarzelle, die sind hochempfindlich, wenn die irgendwie ausgerichtet wird, dann feuert sie einen Impuls, der wiederum von den Nerven weitergeleitet wird, innerhalb dieser Barkhausenbänder zusammengefasst und dann ausgewertet. Es ist eine relativ geringe Anzahl und eigentlich ist es schon. Also die Anzahl, diese Haarzellen sind schon in der 10. Schwangerschaftswoche, sind die fertig und danach wachsen sie halt nicht mehr nach. Das heißt, es kann durch mechanische Überbeanspruchung, Überstimulation einfach dazu kommen, dass diese Haarzellen absterben. Wenn die zu sehr ausgerichtet werden, dann also brechen sie einfach durch, kann man sich vorstellen. Und dann kommen, also daher kommt es zu partiellen Hörschäden, weil einfach, wenn eine bestimmte Frequenz zu laut ist und diese Membran, also es führt zu einer mechanischen Überbeanspruchung, und damit dann zu einer letztendlichen Dysfunktion, die entweder bestimmte Frequenzen betrifft, also nicht, man muss nicht gleich ganz taub werden, wenn ein lautes Signal auftaucht, oder eben so eine, also entweder punktuell eine Frequenz oder sagen wir mal alles über 12.000. Das sind solche typischen Phänomene, dass man dann nur noch die tieferen Frequenzen wahrnimmt, weil da auch weniger Energie in der Schallquelle meistens ist, also diesen hohen, das ist dann immer etwas aggressiver. Und im Alter geht es auch abwärts, nicht? Also die hohen Frequenzen hören Sie irgendwann nicht mehr. Insofern sind diese theoretischen Werte von 20 bis 20.000 Hertz eben wirklich auch nur theoretische Werte. Es gibt nur wenige Menschen, die so hohe Töne überhaupt noch wahrnehmen. Bei den meisten ist das irgendwo zwischen 12.000 und 16.000 stehen geblieben. Und wenn Sie laut und aggressive Walkman-Musik oder Discman oder wie diese Dinge heißen, hören, dann kommt es natürlich früher zu solchen Hörschäden, was ja ein Grundproblem in Ihrer Generation ist, dass es viele gibt, die einfach nicht mehr das hören, was sie eigentlich hören könnten. Ja, und das wollte ich Ihnen nur noch mit als Mahnung auf den Weg geben. Ja, wahrscheinlich ist es jetzt eh schon zu spät. Aber ja, Ihre wilden Tage sind vorbei und jetzt jetzt müssen Sie mit Ihrem Ohr halt weiterleben. So, ein paar akustische Hinweise noch. Schallwellen sind erstmal Verdichtungen von Luftpartikeln. Das sehen Sie hier, also hier ist so eine Röhre und wenn ich spreche ja nicht in Sinusschwingungen, die irgendwie von meinem Mund so vertikal ausgehen, sondern ich verdichte Luft, also das ist so durch die Stimmlippen, wird Luft verdichtet und die breitet sich dann entsprechend aus. Das heißt, die regt andere Luftmoleküle an und die schwingen dann bis zu Ihnen. Das Ganze ist kugelförmig, breitet sich das aus um mich herum und dann haben die eine bestimmte Wellenlänge, also ist der Abstand zwischen solchen Verdickungsknoten beziehungsweise proportional zur Wellenlänge dann entsprechend eine Frequenz. Und der Schalldruck ist ja das Verhältnis von Kraft zu Fläche, auf die diese Kraft senkrecht wirkt, also Newton pro Quadratmeter. Die Schwingung der Masseteilchen entsteht in der Schallwelle, da entstehen in der Schallwelle Druckschwankungen. Den Effektivwert dieses Drucks, also das ist sowas wie der Mittelwert dieses Drucks, der quadrierte Mittelwert, bezeichnet man als Schalldruck. Und der wird halt in Mikrobar gemessen, auch in Pascal gibt es unterschiedliche Messungen. Im Grunde genommen geht es nur darum, wie stark ist diese Auslenkung der Luftmoleküle. Die prallen dann aneinander ab, schwingen wieder zurück. Und so geht das immer hin und her. Und irgendwann, also diese Energie wird auch in Wärme umgesetzt, kann man sagen, also in Reibung. Und deswegen nimmt dann auch der Schalldruck ab, je weiter man weg ist. Zumal ich ja mit der gleichen Energie einen immer größeren Raum befüllen muss. Das trifft dann eben auf Ihr Ohr und wird dort entsprechend ausgewertet. Das sozusagen noch so zur Information hier, das kommt auf die Basilarmembran und hier sehen Sie nochmal so eine andere darstellen, so, das ist ihre Hörempfindlichkeit. Also wenn Sie unten die Frequenzen haben, irgendwo zwischen 20 und 20.000 Hertz, eben dieser theoretischen Hörschwelle. Ach so, warum 20.000 Hertz, warum nicht mehr? Das ist vielleicht noch eine nette Fußnote, weil diese Haarzellen, wenn die ausgerichtet werden, dann feuern sie ja elektrische Impulse ab und müssen sich dann wieder beruhigen. Also müssen wieder zurückschwingen und dann kann sie wieder was aufnehmen. Und aus physiologischen Gründen können die halt nicht schneller als 20.000 Mal pro Sekunde schwingen. Das ist schon viel, aber mehr geht nicht. Und deswegen können sie auch nicht mehr als 20 Kilohertz hören, rein physiologisch nicht. Wenn was höher schwingt, dann sind diese Dinger überfordert, also einfach durch Trägheit, sagen wir mal, durch Masseträgheit dieser Haarzellen, sind die überfordert und dann nehmen sie gar nichts wahr. Dann geht es in diesem Bereich Ultraschall. Das interessanterweise trifft ja Energie, also sie können auch mit Ultraschall Hörschädigungen davontragen, weil ja da große Energien freigesetzt werden können, aber nicht unbedingt im Innenohr. Aber also da muss man aufpassen, also Ultraschall darf man sich nicht beliebig aussetzen, so bei Gläserreinigung in Brillengeschäften wird das ja gern gemacht oder so Schmuckreiniger mit Ultraschall, sollte man auch nicht genau zuhören, was da passiert, aber sie können es trotzdem nicht wahrnehmen, weil ihre Haarzellen das nicht verarbeiten können. So, hier und hier sehen Sie aber einen interessanten Umstand, dass Sie tiefe Frequenzen, also erst, die brauchen mehr Lautstärke dafür. Das ist diese Wahrnehmungsschwelle. Auf der linken Seite können Sie sagen, das ist der Schalldruck. Das ist ein Maß in Dezibel hier gemessen, proportional zum Schalldruck. Wobei 0 Dezibel die Hörschwelle bei in dem Fall 2 Kilohertz ist. Also dort, wo Sie einen Ton, der 2000 Mal pro Sekunde schwingt, zum ersten Mal wahrnehmen. So können Sie das hören, ja. Da liegt Ihre Hörschwelle und der Durchschnitt, das wird einfach so empirisch bestimmt, der Durchschnitt ist ein bestimmter Druck, also 0,12 Mikropascal oder Pascal. Dort wird einfach Dezibel 0 angesetzt und dann geht man entsprechend hoch, also bis zu 100 Dezibel und da liegt dann eigentlich auch so das, was Sie noch 100 Dezibel ist ungefähr die Schmerzgrenze. So, und da sehen Sie, unterschiedliche Frequenzen brauchen, müssen mit unterschiedlichem Druck zu Ihnen kommen, bis Sie sie hören. Hier sehen Sie auch wieder der Subwoofer, der ja irgendwo bei unter 100 Hertz liegt oder 150, dass der auch lauter eingestellt werden muss, damit Sie das überhaupt hören. Das ist auch der Grund, dass man so ein externes Gerät braucht, weil Sie dort das entsprechend höher einstellen müssen. Und das müssten Sie aus den also wenn Sie das normale Lautsprecher, können Sie nicht so einrichten, dass die tiefen Frequenzen lauter kommen und die anderen nicht. Also insofern sind normale Lautsprecher immer so ein guter Mittelwert und Sie brauchen entsprechend unterschiedliche Lautsprecher, um diese unterschiedlichen Frequenzen auch mit der gebotenen Lautstärke wiederzugeben. So, dann ist, wie gesagt, die Hauptempfindlichkeit irgendwo zwischen 1000 und 5000 oder hier geht es bis 10.000 oder so, ja, bis 6 bis 8.000, sagen wir mal Hertz, dort, wo halt die menschliche Stimme meistens liegt. Und Sie haben einerseits diese Hörempfindlichkeit und dann sehen Sie auch Maskierungsschwellen. Also wenn, sagen wir mal, ein Ton hier ist bei 1 Kilohertz, mit einem bestimmten Druck tönt, dann sind links und rechts davon die Frequenzen verdeckt. Je lauter dieser Ton ist, desto weniger hören Sie von den Nachbarfrequenzen. Das werden wir bei der Tonkomprimierung noch ganz gezielt ausnutzen, dass wir also einfach feststellen, okay, welche Frequenzen sind im Signal und gibt es sowas wie eine Überdeckung? Ist eins davon besonders laut und überdeckt das die Nachbarfrequenzen? Wenn es so ist, dann können Sie es eh nicht hören, dann brauchen wir es auch gar nicht zu kodieren. Und da sparen wir eine ganze Menge an Bits ein, indem wir einfach wissen, das sind aber solche, naja, Sie brauchen halt ein vernünftiges Modell Ihres Hörapparats, also nämlich wie hoch ist die Überdeckung, wie sieht die Überdeckungsschwelle aus. Und das wiederum bedingt dann, dass verschiedene Implementierungen dieser Algorithmen unterschiedlich gut sind. Das war wie bei den Quantisierungsmatrizen der JPEG-Kompression, ist das hier auch, dass Sie wissen müssen, also was nimmt man eigentlich wann und unter welchen Bedingungen wahr und was können wir wann weglassen. Interessanterweise funktioniert das auch rückwärts, denn so eine Basilarmembran braucht eine Zeit, bis sie sich einschwingt, also bis zu 10 Millisekunden. Das heißt, ein Signal hören Sie eigentlich erst irgendwas zwischen 2 und 10 Millisekunden, nachdem es auf Ihr Ohr getroffen ist. Vorher ist die Verarbeitung einfach noch nicht möglich. Und interessanterweise kann es passieren, dass ein lautes Signal ein leiseres überholt. Also einfach, weil dann diese Welle so stark ist, dass das leise nicht mehr verarbeitet wird. Das heißt, wenn ein lauter Knall entsteht, können Sie alles, was so 2 Millisekunden vorher war, einfach ausstreichen, weil Sie es sowieso nicht mehr hören. Das ist die sogenannte Rückwärtsmaskierung. Vorwärts maskieren Sie, weil Sie, also diese Membran schwingt sich ein und nimmt einfach benachbarte Frequenzbereiche mit. Und rückwärts maskieren Sie, weil also höhere Energien dafür sorgen, dass der Schall sich, also die Basilarmembran sich selbst überholt und Sie damit bei der Symphonie mit dem Paukenschlag diese 2 Millisekunden vor dem Paukenschlag gar nichts hören, selbst wenn es schon aufgetroffen ist. Also es reicht einfach nicht, das zu verarbeiten. Das ist ganz interessant, dadurch sparen Sie auch ein paar Bits ein, nicht sehr viele, aber durchaus auch ein paar. Wenn Sie das berücksichtigen, indem Sie wissen, aha, das war jetzt so laut, das heißt, in diesem Bereich hört man erstmal nichts. So, vielleicht noch ein paar akustische Hinweise. Ton ist eine Schallwelle mit einer einzigen Frequenz, also im Grunde genommen dieser Sinuston. Okay. Ein Sinuston, der ja wie gesagt nicht in dieser Form schwingt, sondern also zu Ihnen hin. Ich glaube, das sind Longitudinalwellen, das ist eine Transversalwelle, die steht irgendwie senkrecht auf der Ausbreitungsrichtung. Und dann gibt es Longitudinalwellen, die stehen schwingen in der Ausbreitungsrichtung. Und so ist es eigentlich auch wie der Luftdruck. Das macht manchmal, malt es nur meistens so auf, um eben die Darstellung besser zu haben. So, dann gibt es die Grundschwingung. Also ein Klang ist ein Grundton und eine Anzahl von Obertönen, welche die Klangfarbe bestimmen. Also Sie haben eine Grundschwingung, genau, 440 Hertz, reiner Sinus, geht sowieso nur, kann man eh nur technisch erzeugen, weil es in der Natur gar keine reinen Sinustöne gibt. Auch das ist kein reiner mehr, weil er ja irgendwie ein Lautsprecher dazwischen ist, der das wieder verzerrt, aber so klingt ein reiner Sinuston. Und immer wenn so etwas schwingt, schwingen die Vielfachen dieser Frequenz auch mit. Also es schwingt auch eine 880 Hertz mit. Das ist ein bisschen laut. Das ist eine Oktave höher, nicht? Verdopplung der Frequenz nimmt das Ohr, als irgendwie ist es schon der gleiche Ton, aber er klingt nur ein bisschen höher. Die dreifache Frequenz ist jetzt die dritte harmonische. Die klingt jetzt nicht mehr eine Oktave höher, sondern nur noch eine Quint. Aber es ist im Grunde genommen, schwingt die auch mit. Das heißt, in jedem Klang, den Sie haben, gibt es erstmal den Grundton, das ist der stärkste. Und dann die verschiedenen harmonischen, also nicht nur 2 und 3, das sehen Sie ja hier, also 4, 5, 6, 7 auch, wobei die Obertöne immer entsprechend schwächer werden. So, und wenn Sie die jetzt zusammensetzen, klingt schon so ein bisschen nach Klarinette, haben Sie also die resultierende Schwingung als Grundschwingung plus zweite und dritte harmonische und vierte und fünfte müsste man auch zusammensetzen. Das ist das, was man dann als Klangfarbe wahrnimmt, zusammen mit Lautstärkenunterschiede, also so einer Lautstärkenmodulation, die ich jetzt hier nicht moduliere. Also im Wesentlichen kann man mit diesem Verfahren solche Flöten, naja, so werden sie synthetisiert. Also einfache Synthesizer funktionieren so, indem sie eben so Klänge synthetisieren. Es kommen aber für die echten Klangfarben kommen noch nicht, also Frequenzanteile hinzu, die nicht harmonische sind, also die nicht Vielfaches der Grundfrequenz sind. Und da entstehen eigentlich dann auch die richtigen Klänge, also sowas wie die Sprache auch. Sprache ist ja nicht nur eine Ansammlung von Grundschwingungen und harmonischen, sondern gerade auch von nicht harmonischen Obertönen. So, und dann noch ein Geräusch. Bums, ist ein Frequenzgemisch ohne erkennbare Obertonstruktur. Das sehen Sie hier in der Frequenzdarstellung. Das kann man auch so zusammensetzen. Geräusche sind also sehr vielfach und man kann sie eben gar nicht als Klang erkennen, einfach weil diese Obertonstruktur ist. Es gibt vielleicht eine Grundfrequenz oder eine besonders starke Frequenz, aber man kann keine Obertonstruktur erkennen und damit das Ganze auch nicht als Klang identifizieren. Und Sie müssen sich immer vorstellen, was Sie da sehen, dieses Frequenzband, das können Sie sich auch als Barkhausenband vorstellen oder wenn Sie Ihre Schnecke im Innenohr aufrollen, dann sieht das so aus. Und deswegen sagt man auch, dass das Innenohr eine Frequenzanalyse durchführt oder eine Fourier-Analyse, indem es einen Klang oder ein Geräusch in die Frequenzanteile auflöst, weil sie an unterschiedlicher Stelle schwingt, diese Membran. So, vielleicht noch so der vierte, also neben Ton, Klang und Geräusch, gibt es noch Rauschen als charakteristisches Hörerlebnis. Da gibt es verschiedene Formen von Rauschen. Im Grunde genommen handelt es sich entweder um eine Gleichverteilung der Energie im Spektrum, auch ohne erkennbare Obertonstruktur, aber auch ziemlich gleichverteilt. über einen längeren Zeitraum. Also dieses Geräusch des fallenden Glases von eben hat auch was von Rauschen, aber es ist halt sehr kurz, weil es ist sehr laut am Anfang und dann ebbt es schnell ab. Ein normales Rauschen ist halt da deutlich länger. Und dann gibt es verschiedene andere Formen des Rauschens. Es gibt ein Rauschen, was sich dem Hörvermögen des menschlichen Ohres anpasst. Das ist dann das Rosa-Rauschen. Das sieht so ein bisschen eigentlich, also das siehst du wie auf der rechten Seite, nicht? Also die tiefen Frequenzen sind höher, weil sie die ja schwieriger hören. Und dann geht es entsprechend ihrer Empfindlichkeit, ihres Hörfelds. Es müsste hinten wieder hochgehen, dann wäre es eigentlich rosa. Es müsste diese Hörschwelle entsprechend abbilden. Aber sie können Rauschen auch künstlich erzeugen und dort entsprechend die Frequenzanteile hinzufügen. Zum Hören vielleicht noch abschließend eine Darstellung, die kennt man eigentlich so aus anderen Büchern. Also irgendwo die Hörschwelle liegt bei 0, immer in Dezibel. Sound Pressure Level, also Dezibel im Verhältnis zum Schalldruck. Da ist die Hörschwelle bei 0 bis 5. Danach geht es flüstern los, Aufnahmestudio, Fernsehstudium ohne Publikum, Klassenzimmer ohne Schüler, Lehrer, Hörsaal, Wohnung einer Großstadt, Auto bei 80 km/h. Also das ist so der normale, so irgendwo ist man normalerweise irgendwo zwischen 40 und 60 Dezibel und danach geht es dann in diese unangenehme Zone, dass man auch wirklich belästigend empfindet, wobei auch hier interessant ist, dass hohe Frequenzen, also wenn die laut sind, unangenehmer klingen als tiefe, also dieses Werkzeug, was wir da im Hintergrund hören, weil da irgendjemand bohrt, das kann man rausfiltern, das sind irgendwie tiefe Frequenzen, tiefe Geräusche mit wenig hohen Frequenzanteilen. Wenn hier aber jemand mit so einem Stahlbohrer sich immer durcharbeiten würde, die ja dann auch relativ hoch schwingen können, das würde als unangenehm empfunden, selbst bei gleicher Lautstärke. Insofern, ja. Bitte was? Ich glaube, also je nachdem, wo sie sitzen, aber die gehen über die Schmerzgrenze. Sie können dauerhafte Hörschäden davontragen, wenn so eine Vuvuzela ihnen ins Ohr bläst. Weswegen sie ja in deutschen Stadien auch verboten sind oder in Deutschland, wird zwar mal so beworben, machen sie das jetzt auch, aber das ist kein Spaß. Also wenn sie das jemandem mal so, ha, Püb, wir haben gewonnen, also dann kann es sein, dass der einfach einen Hörsturz erleidet. Oder ein Tinnitus, also ein Tinnitus ist im Prinzip so eine Verschiebung, sodass das der Hörapparat meint, er würde ständig stimuliert und würde einen ständigen Ton erzeugen. Das sind ja so die schlimmsten Krankheiten, wo man an Tag und Nacht eine bestimmte Frequenz hört, weil ein bestimmter Bereich im Ohr geschädigt ist, was so mit Durchblutungsstörungen zusammenhängt. Und diese Vuvuzelas, ich weiß nicht, was die maximal erreichen können, aber ich weiß, dass sie eigentlich über die 130 Dezibel gehen können, wenn sie sie ihnen ins Ohr pusten. Ja? Genau. Ja, die haben halt eine bestimmte Frequenz. Das ist ja halt, das ist ja ein Ton, der relativ, das ist so ein bisschen wie so ein Netzbrummen, also der in einer bestimmten Frequenz, im bestimmten Frequenzbereich tönt. Und dann können sie einfach einen Filter davor setzen, das genau diesen Frequenzbereich abdämpft. Was dann dafür sorgt, wenn irgendjemand in diesem Frequenzbereich spricht, würde der mit abgedämpft. Also sie kriegen es nicht genau raus. Und das Klangerlebnis ist nicht mehr das gleiche, aber es ist nicht mehr so unangenehm wie dieser permanent. Und das ist wieder so eine Frage der Richtungswahrnehmung, weil es auch noch übertragen wird. Sie hören ja nicht die einzelne Trompete, sondern immer so ein Grundrauschen, weil ständig irgendeiner aufhört, wenn der andere anfängt, so wie chorisches Singen, wo nicht der ganze Chor den Ton hält, aber immer wenn einer aufhört, singt der andere weiter und dann überlagert sich das so, sodass man eigentlich einen permanenten Grundton hat und den kann man ziemlich genau rausfiltern. Es gibt ja inzwischen auch so die Varianten, die haben dann zwei Kanäle, auf dem einen haben sie den Originalton, also soweit es halt geht, und auf dem anderen haben sie dann den entsprechend gefilterten Ton. Ja, deswegen, ich weiß auch nicht, warum das, also ich kenne auch keine Unfallstatistik, also von Leuten, die halt blöderweise gerade aufgestanden sind, als der hinter ihnen angefangen hat zu pusten und dann irgendwie aus dem Stadion getragen werden mussten, oder ob denen das egal ist, ich weiß es nicht, was das für Folgen hat. Ich nehme an, wir werden das noch zu lesen bekommen, wie viele Menschen jetzt irgendwie Hörstürze erlitten haben, weil sie da begeistert nicht daran gedacht haben, was das bedeutet. Ja, aber aufgenommen wird es, und das geht vielleicht in diese Form der elektroakustischen Systeme, die ich jetzt hier auch nur grob ansprechen will. Also um diese Signale zu übertragen, müssen Sie erstmal aufzeichnen. Dafür gibt es Mikrofone, also eben Schallsensoren. Das sind jetzt hier dynamische Mikrofone, die so funktionieren, dass sie eine Membran ausrichten anhand dieses Schalldrucks, ähnlich wie das Trommelfell. Beim Trommelfell liegt dann das Mittelohr, also diese Gehörknöchelchen, die Verstärkung und dort dann danach die Auswertung durch das Innenohr. Bei den dynamischen Mikrofonen richten sie einen Magneten aus innerhalb einer Spule. Das heißt, der Magnet bewegt sich, weil er an die Membran angeschlossen ist, in einer Spule, oder die Spule ist angeschlossen, bewegt sich in einem Magneten, ich verwechsel das immer. Also Sie haben eine Spule dahinter der Membran und die bewegt sich nun in einem Magneten, und wenn man eine Spule in einem Magneten bewegt, wird ein Strom induziert und der wird dann entsprechend verstärkt und weitergeleitet. Interessanterweise, hier findet keine Frequenzanalyse statt. Es gibt einen Frequenzgang, also wie reagieren eigentlich diese Mikrofone bei welchen Frequenzen, bei hohen besser, also dieses jetzt bei hohen besser als bei tiefen, das schon, aber das Mikrofon selber macht keine Frequenzanalyse. Das müssten Sie technisch jetzt dahinter schalten, im Gegensatz zum Ohr, was eigentlich immer auf Fourier-Analysen basiert oder auf so einer Frequenzauftrennung basiert, weil bestimmte Bereiche, also das funktioniert ja ganz anders, nicht? Im Ohr schwingen ja unterschiedliche Bereiche und hier schwingt eigentlich das Ganze, weil der Gesamtton übertragen wird. Sie haben also bei jedem Mikrofon einerseits so einen Frequenzgang, der Ihnen sagt, wie gut ist es, und dann noch so eine Charakteristik. Das heißt, in welchem Winkel müssen Sie das Mikrofon halten, um die beste Ausrichtung zu erhalten, sodass man, also wenn man von hinten auf so ein Mikro spricht, weniger erwarten kann, als wenn man von vorne drauf spricht, wenig überraschend. Es gibt auch Kugelcharakteristika, also wo Sie dann von jeder Seite drumherum sich stellen können. Das ist hier so eine, also die Frage der Ausrichtung, das ist das rechte oder das mittlere Diagramm. Da gibt es dann, also dynamische Mikrofone haben den Vorteil, Sie können sie auf der Bühne verwenden, weil die dadurch, dass sie so mechanisch funktionieren, etwas unempfindlicher sind gegen kurzfristig laute Signale. Wenn Sie mal reinpusten oder irgendwie reinschreien, dann nehmen die Ihnen das nicht übel. Es gibt empfindlichere Mikrofone, so Kondensatormikrofone, die würden dann wahrscheinlich kaputt gehen, aber die sind dadurch, dass sie so empfindlich sind, haben sie einen besseren Frequenzgang und sie können leisere Signale aufnehmen und die werden dann gerne für Studioaufnahmen genutzt. Rechts sehen Sie ein ganz berühmtes dynamisches Mikro, nicht? In dem hat schon Elvis gesungen, also das ist so ein typisches Rock'n'Roll-Mikro. Deswegen habe ich das einfach mal hier mit aufgenommen. So, dann muss es in den Computer rein, dieser Klang, über diese Digital-Analog-Wandlung, da hatte ich ja schon mal drüber gesprochen, Details in der Regel hier über Soundkarten, das ist eben eine ganz einfache Soundkarte mit verschiedenen Eingängen, auch hier nur so als Teil der Allgemeinbildung. Soundkarten im Wesentlichen haben einen Line-Eingang. Line-Eingang heißt, das Signal, was kommt, also wir wandeln ja Schall in elektrische Signale um, über verschiedene Verfahren, und ein Line-Eingang ist irgendwas zwischen 500 Millivolt, also einem halben Volt und 2 Volt. Das ist das, was, sagen wir mal, Ihr CD-Player liefert oder Ihr Plattenspieler oder irgendein externes Gerät, was schon vorverstärkt ist. In der Regel aber nicht Ihr normales Mikro. Also wenn Sie ein Mikro in den Line-Eingang anschließen, wird nichts passieren, weil also das Signal, was da kommt, so ein Mikrofon, kann einfach überhaupt nur erzeugen irgendwas zwischen 5 Millivolt und 50 Millivolt. Also so 100 bis 10 bis 100 Mal weniger. Dafür gibt es dann den Mikrofoneingang an vielen Rechnern, wo hinter ein Verstärker ist, der dieses kleine Signal einfach nochmal um den Faktor, sagen wir mal 50 oder 100 verstärkt, können Sie dann auch einstellen, die Empfindlichkeit. Und dann kann das Signal weiterverarbeitet werden. Dann gibt es ein Line-Out zum Anschluss an die Stereoanlage und einen Lautsprecherausgang, der im Grunde genommen das gleiche Signal liefert. Also Line-Out oder Lautsprecher sind in der Regel die gleichen Signalstärke, also Line-Qualität. Da gibt es in alten Soundkarten noch diesen Gameport inzwischen oder MIDI auch, können Sie dort anschließen. Inzwischen ist das alles USB, also es gibt inzwischen kaum noch diese Gameports. Dann haben Sie noch einen CD-ROM-Anschluss, in dem Sie halt das, was vom CD-ROM an Audioinformationen kommt, auch an der Soundkarte ausgegeben werden kann. So, dann wichtig, also wir gehen jetzt davon aus, unser Mikro ist an den Mikrofoneingang angeschlossen oder an einen Vorverstärker, sodass Sie das in den Line-In führen können. Dann schon wieder noch einmal das Nyquist-Theorem. Also ein Signal der Maximalfrequenz F. Sie müssen das, die Frequenz begrenzt haben. Das erreichen Sie, indem Sie einen Tiefpass reinschalten und sagen, alles über 20.000 Hertz wird einfach abgeschnitten. So, das kommt gar nicht durch. Selbst wenn da jetzt der Mann mit der Ultraschallpfeife pustet, das nehmen wir erstmal gar nicht auf. Das muss mit mehr als der doppelten Frequenz abgetastet werden. 20.000 Hertz, mindestens 40.000 Hertz Abtastung. Wir haben ja schon gesehen, 44.100 ist so das Normale, damit aus dem Sample das Ausgangssignal vollständig rekonstruiert werden kann. Liegen Samples mit der Abtastfrequenz G vor, dann lassen sich daraus lediglich Signalfrequenzen mit maximal G halbe rekonstruieren. Das ist sozusagen das umgekehrte Nyquist-Theorem. Sie müssen mit doppelter Frequenz abtasten Und wenn Sie ein Signal, ein Abtastsignal in einer bestimmten Frequenz haben, können Sie daraus maximal die halbe Frequenz rekonstruieren. Wenn Sie unterabtasten, das ist dieses nicht, Sie haben also diese Sinuskurve und tasten das mit, also zu selten ab. Wenn Sie Pech haben, kriegen Sie auch noch eine Konstante. Also dass Sie immer, wenn Sie genau abtasten, wie das Signal schwingt, das schwingt jetzt hier, sagen wir mal, 100 Mal pro Sekunde, und Sie tasten 100 Mal pro Sekunde ab, dann tasten Sie ja immer an der gleichen Höhe ab und das, eigentlich kriegen Sie dann nur einen konstanten Wert. Das ist dieses zweite Bild, das ist ganz tragisch. Und wenn Sie es, also sagen wir mal mit 100, hier wird glaube ich mit 70 darunter abgetastet, oder 1,5, also 75 Samples pro Periode, kriegen Sie eine falsche Frequenz, wenn Sie das rekonstruieren. Also Sie kriegen eine Frequenz, aber nicht die, die ursprünglich drinsteckte. Und wenn Sie zweimal pro Periode abtasten, dann haben Sie eine vernünftige, also dann können Sie das Sinussignal vernünftig rekonstruieren. Wenn Sie es noch öfter machen, können Sie es noch besser, also besser nicht, dann können Sie es genauso rekonstruieren. Genau, es ist eben nicht besser, ne? Also Überabtastung ist erstmal an sich keine Tugend. Sie kriegen mehr Informationen, aber Sie brauchen sie nicht, weil Sie diese Sinusschwingung ja auch mit weniger wiederherstellen können. Es gibt so ein Verfahren der Überabtastung, also dann ist das, wird so hoch überabgetastet, dass Sie dann Rauschen vermindern können. Aber das ist eine andere Technik. Also insofern, Sie müssen jetzt nicht viel mehr als 40.000 Mal pro Sekunde abtasten. Und diese 44.100 ist ja genau so eine technische Größe. Ich komme aber gleich noch darauf zurück. Also was Sie dann rauskriegen, ist eben so eine Amplitudenmodulation, also ein Pulscode, also der, in der sowohl in der Zeit diskret ist, als auch in den Werten. Aber da verweise ich dann auf diese Vorlesung zur Analog-Digital-Wandlung. Sie haben hier einen festen Amplitudenvorrat, also 4 Bit, in dem Fall 16 Bit ist heute üblich, beziehungsweise 8 Bit, also für jeden Kanal, haben Sie dann 16 Bit insgesamt und Sie kriegen dann entsprechend so eine Treppenkurve raus und das ist eben das Nyquist-Theorem, das sagt Ihnen, dass Sie die blaue, diese glatte, schöne blaue Kurve vollständig rekonstruieren können mit dieser eckigen gelben. Also nicht so, dass Sie was verlieren, sondern Sie kriegen das Gleiche wieder raus, wenn Sie nur oft genug abtasten. Und was hier so die Differenz ist zwischen diesem Gelben und dem Blauen, das ist in der Verarbeitung spielt das keine Rolle und bei der Ausgabe werden Sie es nicht mehr hören, weil Sie hinterher wieder ein glattes Signal erzeugen, was genauso aussieht wie das Blaue, also genauso immer im Rahmen natürlich der technischen Toleranzen. So, das heißt, was wir aber abspeichern, ist nicht das Blaue, wir speichern diese gelben Informationen ab. Darum geht es uns ja. Das ist irgendwelche das Audiosignal. Was wir abspeichern, entweder das Bildsignal, wo wir ja drei Kanäle, Rot, Grün, Blau hatten, haben wir jetzt Audioinformationen. Die Frage ist, wie speichern wir die ab? Da gibt es verschiedene Formate. Wen überrascht es? Auf der Audio-CD haben Sie meistens .iff oder AIF oder AIFF, das Audio Interchange File Format, das ähnlich aufgebaut ist wie das Graphic oder das Tagged Image File Format, also das TIFF. Und dann gibt es proprietäre Formate, WAV von Windows oder Real Audio, von dem Real Player Music. Und dann gibt es von Unix gibt's auch AU, also Audio.au-Dateien. Das sind erstmal die, im Prinzip die glatten Daten, also diese AIFF und WAVs, das ist einfach der blanke Pulscode, kann man sagen. Manchmal werden die auch PCMs genannt, diese Formate, also gerade AIFF oder WAV, weil PCM sind einfach der reine Puls, diese reine Pulscode-Modulation. Und darunter gibt es dann Kompression. Also wir wollen weniger Daten übertragen, der gleiche Grund wie bei Bildkompression auch. Wir wollen Speicher sparen, wir wollen Bandbreite ausnutzen. Also wir haben einfach, die Datenübertragungsrate ist nicht hoch genug, um das unkomprimierte Signal zu übertragen oder der Speicher nicht groß genug, also wird komprimiert. Und dann gibt es ähnlich wie bei der Bildkompression verlustfreie Verfahren, hier jetzt FLAC sei jetzt mal genannt, gibt es viele, viele verschiedene, und verlustbehaftete Kompressionsstandard wie MP3, AAC oder OGG, Vorbis. Und dann gibt es darunter noch digitale Notation, MIDI, da gehe ich heute aber nicht drauf ein, das ist eine ganz andere Form der Speicherung, da werden keine Klanginformationen gespeichert, sondern nur, sagen Sie, Sie drücken auf eine Taste am Klavier, da wird nur die Tonhöhe gespeichert, also welche Taste wird gedrückt und wie stark. Und daraus müssen Sie dann den Klang wieder erzeugen und je nach Qualität Ihres Klangerzeugers klingt es dann mehr oder weniger natürlich. Aber MIDI-Dateien sind sehr klein, so ähnlich wie Vektordateien. Aus Vektordateien speichern Sie auch nur die Eckpunkte und dann so ein paar Informationen, ist eine Kurve, ist ein Kreis und das zeichnen Sie jedes Mal wieder neu. So funktioniert MIDI auch mit Tönen, aber es steht und fällt mit der Qualität Ihres Synthesizers. So, dann zum Einzelnen, WAV ist so ein bisschen das BMP, also es ist des Audios, nicht? Also im Grunde genommen haben Sie nur so einen kleinen Header, in dem Ihnen was gesagt wird. Hier wird das in Chunks eingeteilt, also so in Blöcke. Dann gibt es noch so ein paar, wie hoch war die Samplerate, wie viele Kanäle haben Sie, und solche Dinge stehen dann da drin, und dann kommen diese ganzen Daten, einfach die ganzen Pulse-Code-Daten. Da steckt wenig drin, insbesondere keine Metainformation, was man ja gerne hätte. Also sowas wie, wer ist der Künstler und wann ist es aufgenommen und solche Dinge. Da ist gar kein Platz dafür da. Das kann man sagen, ist doch egal, aber ist es ja eigentlich nicht. Denn wenn Ihre Musiksammlung anwächst oder Ihre Aufnahmesammlung, dann brauchen Sie die Informationen, müssen Sie irgendwo abspeichern. Und da ist es hilfreich, wenn man ein Dateiformat hat, was das direkt in der Datei drin hält. Und das ist so einer der Gründe, warum AIFF, ähnlich wie TIFF, auch nicht andere Informationen speichert als WAV. Also es ist auch nicht wesentlich größer oder kleiner, eher größer. Es ist nicht wesentlich größer, aber in der Datei können Sie noch Zusatzinformationen speichern. Zum Beispiel, Sie können gezielt an bestimmte Stellen springen, was bei längeren Aufnahmen wichtig ist. Sie können auch, also hier sehen Sie mal, es gibt so Dinge wie Notenhöhen, also Sie können auch so grundlegende MIDI-Informationen abspeichern und sagen, hier ist eine Datei, die gibt dir an, also jetzt kommt dieses und jener Klang, und dann können Sie die Samples gleich noch mit in der Datei speichern. Wird selten gemacht, aber Sie können ein Keyboard samplen, indem Sie, sagen wir mal, für jede Taste nur den Klang speichern im AIFF und danach die Tonhöhe nur angeben. Das ist so eine Form, also ich habe das noch nie gesehen im AIFF, aber die Datei sieht es halt einfach vor. Und dann haben Sie noch Marker-Chunks und Number of Channels und diese üblichen Informationen, Sound-Data. Und in so einer AIFF können Sie schon die ersten Meta-Informationen unterbringen, aber so richtig toll ist es auch noch nicht. Das kommt dann erst später, als man gemerkt hat, dass das irgendwie wichtig bei Audio ist, dass man diese ID-Tags hinzufügt. So, und dann zur Kompression. Verlustfreie Kompression ist auch für Tondaten möglich, indem Sie einfach, sagen wir mal, einen SIP drüber laufen lassen oder so einen Kompressor. Gibt es da verschiedene Shorten oder G-SIP oder Compress. Das Interessante ist, dass Sie damit schon ganz schön gute Raten erreichen können, wobei das Algorithmen sind, die ja gar nicht auf Audiokompression ausgelegt sind. Sie erinnern sich vielleicht bei SIP, das war ja in dem GIF-Verfahren auch schon so, Sie schauen sich an, welche Wortfolgen gibt es, also welche Bitfolgen gibt es, und denen ordnen Sie dann bestimmte Codewörter zu und sagen, das, was sehr oft auftaucht, das kriegt ein kurzes Codewort, und was selten auftaucht, kriegt ein langes Codewort. Und das funktioniert eben bei diesem Verfahren auch, und damit können Sie schon eine Kompressionsgröße erreichen, also bis hin zu 74% des Ausgangssignals, also 25% Kompression bis hin zu, bei Shorten ist allerdings auch für Audio eingerichtet, 42%. Und die Frage ist dann immer, wie schnell braucht es, bis es komprimiert, und wie lange brauchen Sie, um es zu dekomprimieren. Bei Audio spielt das heutzutage kaum noch eine Rolle, weil das alles in Echtzeit geht, aber gerade wenn Sie viele Signale haben oder mehrere Spuren, die Sie gleichzeitig komprimieren wollen, dann ist das schon nicht uninteressant. Der Free Lossless Audio Codec ist so eine Open-Source-Anwendung, für den Sie in sehr vielen Plattformen Plugins bekommen können. Die Reduktion ist so 1:2 bis 1:3, also irgendwas zwischen 50 und 60 oder 66% ist die Kompressionsrate. Das Schöne daran an dem FLAC ist, es ist verlustfrei. Also Sie können mit dieser Kompressionsrate das Ursprungssignal vollständig wiederherstellen, im Gegensatz, sagen wir, zu MP3, das wie bei JPEG einfach bestimmte Informationen wegschmeißt, die Sie auch nie wiederkriegen. Deswegen ist FLAC so, es gibt so eine Szene, also gerade so in der klassischen Musik, wenn die ihre Daten komprimieren, dann benutzen sie gerne FLAC. Dann machen sie aus 650 Megabyte zwar nur 300, aber immerhin haben sie dann das ursprüngliche PCM-Signal, und MP3 ist da eher verpönt. Viel mehr als 50% kriegen Sie aber auch nicht, also oder 60% an Kompressionsrate bei verlustfreier Codierung. Wie funktioniert es? Der FLAC, also die Eingabedaten, werden hier in Blöcke unterschiedlicher Länge unterteilt, die jeweils abhängen von der Abtastrate, der Spektralverteilung des Signals, also gibt es viele Frequenzanteile oder nur wenige. Wenn Sie ruhige Musik haben, die nur von einer Flöte gespielt wird, dann ist es einfacher, als wenn Sie eine Samba-Kombo haben, die irgendwie in allen Frequenzbereichen sich bemüht, Töne zu erzeugen. Also Kanalabhängigkeiten, alle Kanäle sollen verlustfrei erhalten bleiben. Bei Stereo wird typischerweise eine Summe und eine Differenz der Kanäle gebildet. Also eine Differenz bei Stereo ist halt so, es gibt zwar unterschiedliche Signale, aber so unterschiedlich sind sie gar nicht. Und Differenzkodierung, also die subtrahieren diese beiden Kanäle voneinander, dann kriegen sie einen Kanal, der ist sehr gering und dann, also mit, der hat auch viele Nullen, und dann addieren sie auf der anderen Seite beide Kanäle, dann haben sie einen Kanal, der ist dann sehr wild, und hinterher müssen sie die irgendwie nur übereinander addieren, dann kriegen sie den linken und den rechten Kanal wieder raus. Damit können sie aber, sie haben einen vollen Kanal und einen sehr geringen Kanal, das ist eine Form, wie sie Stereosignale verlustfrei kodieren können. Dann gibt es eine Prädiktion, das ist jetzt sozusagen der eigentliche Trick am FLAC. Werden feste Codierer und Dekodierer vereinbart, das Signal eines Blocks mit einem festen parametrisierten Verfahren grob angenähert. Also sie versuchen sowas wie eine Interpolation durch ein einfaches Polynom dieser Wellenform und speichern dann nur die Stützpunkte ab, also die Parameter, also wenn wir jetzt ein Polynom sechsten Grades haben, speichern sie nur 6 Parameter ab, haben damit aber, sagen wir mal, 12 Bit abgedeckt. Diese Parameter, die im Regelfall deutlich kompakter als das Signal sind, werden übertragen. Und dann gibt es noch die Differenz zwischen dem Eingabeblock und seiner Prädiktion, wird berechnet und auch nochmal verlustfrei kodiert. Und die Hoffnung ist, dass Prädiktion und Korrekturkodierung kleiner sind als das Eingangssignal. Also Sie haben dieses wüste blaue Eingangssignal, dann sagen Sie, ja, das ist ungefähr so wie dieses Polynom sechsten Grades. Das übertrage ich und dann noch die Differenzen, die sind aber viel geringer. Und sowohl diese Prädiktion als auch die Korrekturkodierung wird kleiner als das Eingangssignal gehalten. Und so schaffen sie es, verlustfrei Audio zu komprimieren. Das Interessante daran ist, wir haben es wieder mit einem Codec zu tun, der ist genau auf die Tatsache ausgerichtet, dass wir es mit einem Audiosignal zu tun haben. Also es funktioniert, bei Bildern würde man sowas nicht machen. Einfach weil die Interpolation auch eine andere ist. Und das ist vielleicht so das, was Sie mitnehmen, dass diese Audio-Kodierung, das sind immer sehr speziell auf das Medium ausgerichtete Algorithmen und nicht einfach, also SIP ist so ein grobes, SIP können Sie auf alles packen, so wie Huffman-Kodierung. Das ist eigentlich egal, aber so vernünftige Codecs sind deswegen so intensiv, weil man sich mit dem Signal und dem Merkmal des Signals so auseinandersetzen muss. Hier sehen Sie mal andere verlustfreie Codecs, so eine typische Tabelle, da ist FLAC eigentlich ganz gut. Also interessant vielleicht, Sie haben Encoding Time, Decode Time in dieser und die Kompressionsgröße. Unten haben Sie das WAV, nicht das WAV, also die Datei, die ist halt 780 Megabyte, eine CD, kann man sagen, 73 Minuten. Ist 100% des Ausgangssignals. FLAC erreicht hier 53,67 mit ungefähre Kompressionsgröße. Sie können, also das Beste ist oben LA oder TEC, 49%, also besser als 1:2 im Durchschnitt kriegen Sie nicht hin mit verlustfreien Codecs. Das ist aber, also es gibt da immer, aber das sind dann so wie so Olympiade, Weltmeisterschaften, wer sich dann um 0,01% verbessert, das ist dann irgendwie was ganz Tolles. Aber im Grunde genommen, das bewegt sich alles so 53-50%. Da spielt heute auch keine große Rolle mehr, ob sich in der, irgendwie der zweiten Stelle dann noch was ändert. Audio-CD hatte ich ja auch schon erwähnt bei den digitalen Speichern. Speichern unkomprimierte Stereosignale auf. Der große Fehler der Musikindustrie aus ihren Augen, das unkomprimierte PCM eigentlich den Leuten zu geben und zur freien Kopie zur Verfügung zu stellen. Sie reuen es bitterlich, habe ich auch schon erwähnt. Da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Ich glaube, das hatte ich aber auch schon mal gesagt, ich will es nochmal kurz wiederholen. Also wir haben diese zwei Tonspuren mit 44,1 Kilohertz Abtastrate, womit sie diesen Tonumfang von 20 bis 20.000 Hertz darstellen können. Und das, mehr können Sie ja eh nicht hören. Also die 20.000 ja auch nur theoretisch, aber mehr brauchen Sie wirklich nicht. Und diese Idee, ja, auf Platten, diesen Vinylplatten, da gibt es noch viel höhere Frequenzen, die ja so wichtig sind, das ist dann eher so der im Bereich des Mythos, weil man sie ja eigentlich gar nicht verarbeiten kann. Na gut, aber, und der Plattenspieler kann sie auch nicht wiedergeben, aber das ist so eine große Diskussion. Der Ursprung, warum aber 44,1 Hertz oder Kilohertz? Ich hatte das ja mal, habe ich das schon mal vorgestellt, diese Rechnung? Weiß ich gar nicht. Ist auch, also ich stelle sie nur mal kurz vor, ohne dass Sie sich wieder die Zahlen merken. Aber wie kommt man eigentlich zu diesem exotischen Wert? Es liegt daran, dass man ursprünglich auf der Sony U-Matic, das ist eine Bandaufnahme, da hat man die Audiosignale gespeichert. Nicht? Man hatte ja keine CDs. Also hat man sie auf die Sony U-Matic gelegt und die ist ausgelegt für 294 PAL Halbbilder, 50 Mal pro Sekunde, also wir wollen ja 25 PAL ist dieses Fernsehformat, wir wollen 25 Bilder pro Sekunde, also speichern wir 50 Halbbilder. ab mal 16-Bit-Auflösung. Dafür waren die ausgelegt und sie brauchen halt für eine Sekunde brauchen sie eine entsprechende Zahl. Und da kommen sie auf diese 1,411200-Bit pro Sekunde. Die dividieren sie dann durch 32, weil sie 16-Bit-Laufstärke-Auflösung bei beiden Kanälen haben. Und dann kommen sie auf 44.100-Bit pro Sekunde. Also einfach, weil diese U-Matic so ausgelegt war, dass sie eine bestimmte Anzahl von Bits pro Sekunde unterbringen können. Also die ganze Technik war so ausgelegt, eben diese 1.411.200 Bit pro Sekunde, indem sie das in diese PAL-Halbbild, sozusagen PAL-Halbbildformat unterbringen. Und dann kommen sie auf diese 44.100. Die Rechnung selber können Sie gleich wieder vergessen. Aber im Grunde genommen haben wir hier eine uralte Technik, die dafür sorgt, dass man sich auf diese 44,1 Kilohertz geeinigt hat. Das ist kein irgendwie akustischer Grund. Man hätte auch mit 44 Kilohertz wäre man auch glücklich gewesen. Das ist mehr so, man hat da gerade die Technik und die ist jetzt Standard geworden. Und jetzt müssen wir immer mit 44,1 arbeiten. So, eine Minute verbraucht da ungefähr 10,1 Megabyte auf der Audio-CD. Deswegen passt auch so eine CD halt auch nur diese irgendwas zwischen 60 bis 78 Minuten, je nachdem, wie Sie das dann verpacken. Das gespeicherte Signal selber ist in mehreren Ebenen fehlerkorrigierend gespeichert. Also es ist keine lange Bitstring, das hatte ich ja auch mal erwähnt, die Sie einfach nur auslesen müssen und dann haben Sie wieder die PCMs, sondern wenn Sie irgendwann mal eine CD finden, wenn in 1000 Jahren eine CD gefunden wird, die dann noch nicht verrottet ist, kann man sie trotzdem nicht abspielen, weil keiner versteht, wie dieser Code irgendwie auf dieser CD aufgezeichnet ist. Das ist bei WAVs einfacher. Wenn Sie so ein paar Chunks von einer WAV kriegen, können Sie sie auch wieder rekonstruieren, weil dann haben Sie halt mal 2 Sekunden PCMs, die da hintereinander liegen, im Gegensatz zu einer Audio-CD, die Sie nicht wiederherstellen können, wenn Sie nicht den Dekodier-Algorithmus kennen. So, aber CDs waren ja schick, nur zu groß. Also man konnte mit CDs nicht, also gerade in den 90er Jahren, man konnte nicht einfach eine CD übers Netz übertragen. Und auch bei der Filmkompression konnte man nicht einfach die unkomprimierte Pulscode-Modulation dabei packen, weil 10 Megabyte pro Sekunde ist einfach zu viel. Also hat man sich gefragt, wie können wir CD-Audiosignal mit diesem entsprechend 1,411 Megabit pro Sekunde Stereosignal komprimieren. Und da wurde halt an der Fraunhofer Gesellschaft, Institut für Integrierte Schaltung und der Uni Erlangen zusammen dieses MP3, also MPEG, der MPEG Audio Layer entwickelt. Und by using MPEG Audio Coding, you may shrink down the original sound data from a CD by a factor of 12 without losing sound quality. Das ist der Satz. Also Sie können es stärker komprimieren, aber dann verlieren Sie hörbar Klangqualitäten. Und da ist der große Streit Faktor 10 oder Faktor 5. Ab wann hört man es? Dann gibt es Doppelblindtests oder Blindtests, wo man dann Leute sagt, ich höre das immer, dass es MP3 ist. Und dann setzt man ihnen halt CD vor und MP3 und dann müssen sie es rausfinden. Und tatsächlich so Faktor 5 ist ziemlich ununterscheidbar. Faktor 10 ist für die meiste Musik ausreichend. Also dann haben sie tatsächlich nur ein Megabyte pro Minute. Und nicht 10, ach so, hier pro Minute, ja genau, 10 Megabyte pro Minute und bei MP3 haben sie nur 1 Megabyte pro Minute. Hier gehen sie von Faktor 12 auf und selbst Faktor of 24 and even more still maintain a sound quality that is significantly better than what you get by just reducing the sampling rate and the resolution of your samples. Denn sie können ja auch sagen, ich sample einfach nicht so oft, dann klingt es wie durchs Telefon und irgendwann klingt es dann wie durch eine Pappröhre. Oder Sie samplen mit weniger Auflösung, dann haben Sie nicht 16-Bit pro Kanal, sondern vielleicht nur 8 oder 4. Dann klingt es aber auch nicht besser. Und das ist eine Form, da brauchen Sie weniger Bit. Also nicht, Sie können es ja 1:50, indem Sie einfach nur 8-Bit Lautstärkeunterschiede einbringen. Aber da leidet das Signal stärker, als wenn Sie das durch so ein MP3-Algorithmus schicken. So, wie funktioniert der nun? Zunächst durchläuft das Audiosignal eine Analysefilterbank, die besteht aus einer bestimmten Anzahl an Bandpassfiltern, die das Eingangssignal in Frequenzbänder aufspalten. Also ein Bandpass ist das, was diese Vuvuzela irgendwie rausfiltert. Also das lässt nur ein bestimmtes Frequenzband durch, beziehungsweise es lässt es gerade nicht durch bei dem Filter. Also ein Bandpass ist sozusagen, wir unterteilen das Gesamtsignal in seine Frequenzanteile und erzeugen sowas, in der Regel sind es 32, 32 Bänder, die dann einzeln verarbeitet werden können. Nach dieser Aufspaltung kann jedes Subband einzeln komprimiert und encodiert werden. JPEG macht das ja auch, da hat man halt keine Bänder, sondern man hat ja eine Raumauflösung. Wir unterteilen das Signal, dieses zweidimensionale Bildsignal, in diese 8x8 Pixel großen Blöcke, die wir dann einzeln bearbeiten. Und genauso funktioniert es ja eigentlich auch, nur wir haben es mit einem zeitlichen Signal zu tun, also müssen wir das erstmal in Frequenzbänder aufspalten. So, hier sehen Sie jetzt den Audio Layer 1. Also in MPEG 1 gibt es einen Audio Layer und der besteht aus drei Stufen. Es gibt Audio Layer 1, Audio Layer 2, Audio Layer 3 und dafür gibt es entsprechend MPEG 1 oder MP1, MP2 und MP3. MP1 und MP2 sind inzwischen in Vergessenheit geraten, aber die Grundtechnik ist eigentlich die ist einfacher als bei MP3. Also Sie haben diese Polyphasen-Filterbank, die 32 Subbänder das aufspaltet. Und dann haben Sie eine Blockbildung mit je 12 Werten. Und dort wird das dann entsprechend die globale Verdeckungsschwelle, das hatte ich ja schon gesagt. Sie berechnen und sagen, okay, hier klingt in diesem Subband klingt das Signal sehr laut. Und deswegen ist das linke und rechte Band daneben entsprechend betroffen. Das hören Sie sowieso nicht und es wird dann rausgeschmissen. Das ist MP1. Die Signalwege sind hier dunkelrot und die Steuerwege sind dann dunkelblau dargestellt. MP1 wurde benutzt in der Digital Compact Kassette, irgendwie Anfang der 90er von Philips auf den Markt kam. Da war so im Prinzip so ein einfaches, also es war ein leicht verändertes MP1-Verfahren und diese Kanäle werden hinten in diesem hellblauen Bereich wieder zusammengesetzt. MP2 hat eigentlich nur eine andere Blockeinteilung, also es funktioniert ganz ähnlich. 24 Millisekunden bei 48 Kilohertz, also so groß ist so ein Block, so ein Block, den Sie dann betrachten. Das wird benutzt für Digital Audio Broadcasting und für Digital Video Broadcasting, also das ist MP2, war für Digital Radio gedacht, bis es dann eingestellt wurde. Ich glaube, DAB ist inzwischen auch schon wieder weg. Kompressionsrate ist hier ungefähr 6:1, also bei MP1 ungefähr 4:1, bei MP2 ungefähr 6:1 und MP3 ist dann das, was sich durchgesetzt hat, Verhältnis ist ungefähr 12:1. Es hat sich auf der linken Seite wenig verändert. Auch hier teilen Sie es wieder in Polyphasen-Filterbänke in die Subbänder auf. Und damit es kompatibel ist, hat man das auch beibehalten in MP3, also das ist kompatibel zu MP1 und MP2, hat man es beibehalten, splittet aber diese Subbänder danach nochmal auf in noch weitere Unterbänder und hat dann bis zu 576 Teilbänder. Also jedes, Sie müssen halt immer gucken, dann nehmen Sie halt eine halbe Sekunde oder, also nein, nicht eine halbe Sekunde, eine Zehntelsekunde und die teilen Sie dann entsprechend auf in bis zu 576 Bänder, die Sie dann einzeln verarbeiten können. Dann gibt es noch eine spezielle Stereo-Kodierung, also dass Sie sagen, also das linke, den linken Kanal betrachten wir nicht oder nehmen nur die Differenz. Und was sich geändert hat im Vergleich zu MP1 und MP2, was auch richtig Bits bringt, das ist die Quantisierung. Ähnlich wie die Quantisierungsmatrix dort auch. Die stelle ich Ihnen aber noch vor, was da passiert. Und dort können Sie nochmal richtig Bits einsparen und dann geht es wieder entsprechend raus. Einstellung der Datenrate können Sie da vornehmen und dann wird das wieder gemultiplext und zusammengefasst und zu einem Signal dann wieder ausgegeben. Da sind diese Kompressionsraten 1:12. In der Regel stellt man heute 1:10 ein. Das sind diese 128 Bit pro Sekunde, die Sie dem Kilobit pro Sekunde, die Sie dem Encoder geben. Also die sagen, du hast so viel Bit hast du und mit dem musst du leben. Und deswegen ist die Ausgabe immer gleich, aber die Qualität kann sich dann ändern. Ich komme darauf zurück. Also hier sehen Sie nochmal die Filterbank in MPEG 3. Erstmal haben Sie die 32 Subbandfilter, wie in MP1, MP2 auch. Und die werden dann wiederum in diese bis zu 576 Subbände nochmal eingeteilt, die Sie hier sehen. Also jetzt geht jetzt stärker rein, als Sie das wissen müssen. Ich will es Ihnen nur mal gezeigt haben. Dann werden diese modifizierte diskrete Cosinus-Transformation durchlaufen. Diesmal halt eine Cosinus-Transformation. Da sehen Sie die Basisfunktionen. Je nachdem, welchen Frequenzbereich Sie betrachten, sind die unterschiedlich fein granular eingestellt. Also die müssen sich die Formeln müssen nicht angucken, nicht? Nur, dass Sie es mal sehen. Die überlappen sich auch. Also die gleiche Frequenz wird in mehreren Subbändern kodiert, da entsteht erstmal eine Redundanz, die Sie hinterher wieder rausrechnen. Es hat was mit dieser Cosinus-Transformation zu tun, die ähnlich funktioniert wie beim JPEG auch. Das heißt, Sie können das Ausgangssignal durch geschickte Überlagerung dieser Basisfunktionen rekonstruieren, wiederherstellen. Und dann haben Sie die Frequenzanteile und sagen, wir speichern eigentlich nur noch die Parameter der einzelnen Basisfunktionen und die können wir dann entsprechend wieder, können wir dann entsprechend manche von diesen Parametern einfach reduzieren oder auf Null setzen. Das ist ja der ganze Trick. Und dann gibt es dieses Hörmodell, also das MP3-Hörmodell oder das psychoakustische Modell, was parallel dazu läuft. Also oben arbeiten Sie mit der modifizierten diskreten Cosinus-Transformation und unten analysieren Sie über eine Fourier-Transformation parallel dazu noch einfach, was kann der Mensch hier eigentlich hören. Und da kommen jetzt die Barkhausen-Bänder wieder ins Spiel, dass Sie Frequenzbereiche, die benachbarte Töne überdecken. Sie wissen ja, in diesem Frequenzbereich, Sie haben Ihre 24 Barkhausen-Bänder. Das unterscheidet MP3 auch, dass Sie eben sagen, wir berücksichtigen diese Breite der Barkhausen-Bänder und unterteilen es nicht in gleiche Abschnitte, sondern in Abschnitte unterschiedlicher Länge. Und dann brauchen Sie die physiologische Kenntnis, wenn etwas in diesem Barkhausen-Band schwingt, kann ich den Rest in diesem Barkhausen-Band erstmal weglassen, weil sie ja sowieso immer nur den Mittelwert bilden. Bei vielen viele Informationen sind ja auf dieses Band betroffen. Und dann können Sie noch die Verdeckungsschwelle berechnen. Und Sie können, dann haben Sie noch die psychoakustische Reduktion, also Lautstärke-Maskierung 15 bis 20 Millisekunden nach vorne. Eine Reduktion räumlicher Informationen, also im Bassbereich brauchen Sie keine Stereo-Daten, das heißt, die speichern nur einen Kanal und den anderen speichern Sie gar nicht oder Sie legen beides auf beide Kanäle. Im Grunde genommen ist es egal, alles ab unter 100 Hertz müssen Sie nicht in zwei Kanälen betrachten. Dann haben Sie diese Vorwärtsmaskierung, also hier hätten Sie mal einen Impuls, eine sogenannte gaußsche Impulsanregung, die mal kurzfristig sehr lang ist und im Anschluss an diese letzte würden Sie irgendein Signal, das nehmen wir mal ein Rauschen, das heißt, Sie nehmen egal welche Frequenz, im unteren Bereich würden Sie gar nicht wahrnehmen. Das wird verdeckt. Das ist die sogenannte Vorwärtsmaskierung. Und Rückwärtsmaskierung gilt auch, nicht, dass Sie also, wenn Sie ein lautes Signal haben, eine Frequenz davor auch nicht wahrnehmen können. Das ist die Rückwärtsmaskierung, sodass Sie 2 Millisekunden vor, 15 Millisekunden nach so einem Signal die Daten erst wegschmeißen können. Das wird in MP3 noch nicht genutzt, sondern eigentlich erst in seinem Nachfolgecodec AAC, der in MPEG 2, also in diesem Videoformat 2, der auch bei DVDs drin ist, eingesetzt wird. Aber es ist im psychoakustischen Modell schon angelegt. Dann haben Sie diese Maskierungsschwellen, die ich Ihnen ja schon gezeigt hatte. Also Maskierung durch Lautstärke, indem Sie die Frequenzen sich überlagern lassen. Und für die einzelnen Subbänder berechnen Sie nun, wie die Überlagerung ist und haben diese Subbandmaskierung als im Prinzip globale Verdeckungsschwelle. Hier sehen Sie das mal nicht. Hier es schwingt in einem Band, ist halt ein besonders lautes Signal und das überdeckt benachbarte Bänder. Weit entfernte Nachbarn werden nicht überdeckt, aber wenn Sie dann auch noch ein Signal haben, kann das halt mehrfach passieren. Und hier sehen Sie mal, wie so eine Maskierungsschwelle berechnet wird. Wenn Sie einen lauten Ton haben in einem Band, dann kennen Sie die Maskierungsschwelle, die sich daraus ergibt. Das ist wieder die Qualität des Codecs. Und dann schauen Sie mal im linken und im rechten Band, wie ist eigentlich da die Lautstärke? Wenn der Ton über der Maskierungsschwelle liegt, wird er kodiert. Wenn der Ton unter der Maskierungsschwelle liegt, dann wird er nicht kodiert. Den können Sie gleich weglassen. Also Sie haben ja nur 24 Bänder, da können Sie schon einiges einsparen. Und das Interessante ist, der Ton über der Maskierungsschwelle, der ist ja viel kürzer. Also was darüber hinaus sagt, ist viel kürzer als der Gesamtton. Sie brauchen viel weniger Bits, um den zu kodieren, weil der viel kleiner ist. Und das ist halt noch so eine Technik, die Sie dann noch anwenden. So, und aus den Maskierungsschwellen der einzelnen Bänder pro Band schauen Sie sich an, wie laut ist es, wie sähe die Maskierungsschwelle für die Nachbarbänder aus, was muss ich kodieren und was nicht. Berechnen Sie die globale Maskierungsschwelle. Die globale Maskierungsschwelle wird aus der Kombination der Maskierungsschwellen aller Bänder und der Hörschwelle, die kommt ja auch noch rein. Können Sie den Ton überhaupt hören? Also das Mikro kann ihn hören, aber können Sie das hören? Wenn Sie den nicht hören können, muss man sich gar nicht drum kümmern. Und dann haben Sie diese, sieht so aus, als wie so die Hörschwelle, die an verschiedenen Fäden nach oben gezogen wird. Und im Grunde genommen, Sie kodieren dann nur die Informationen, die dort darüber liegen. Ist das soweit klar? Das ist also das Grundverfahren von MPEG oder MP3. Ist das verständlich? Sie haben jetzt die Gelegenheit zu sagen, Sie verstehen es nicht. Soll ich nochmal erzählen? Nochmal? Gut, ich fasse das als Ja auf, es ist verständlich. So, und danach kommt die Quantisierung. Also das wäre dieser gelbe Block, der ja auch für MP3, es bei MP3 in dieser Qualität reinkommt. Also was Sie hier machen, Sie haben die Maskierungsschwelle, haben ein hörbares Signal und die nicht hörbaren Signale. Nicht hörbare Signale schmeißen Sie weg. Die hörbaren Signale kodieren Sie mit den Bits, die noch übrig sind. Also Sie brauchen nicht immer 16 Bits, sondern was weit darüber hinaus sagt, da brauchen Sie vielleicht mal 10 Bit, bei diesen kleineren 2, 4 oder 6 Bit. Und das ist die Quantisierung. Sie müssen natürlich auch sagen, dass Sie hier quantisiert haben, aber das sind weniger Bits, die da eine Rolle spielen und damit sparen Sie ein. Hier hätten wir mal so ein Beispiel. Also Sie haben Ergebnis der Analyse der ersten 16 Bänder. Band 1 bis 16 hat einen Pegel von 0 Dezibel bis irgendwie 0,8 im zweiten Band, 12 im dritten Band und so weiter. So, falls das psychoakustische Modell sagt, dass der Pegel in Band 8, der hat jetzt 60 Dezibel, zu folgender Maskierung der Nachbarbänder führt, denn das brauchen Sie, das psychoakustische Modell, der sagt, wenn es in Band 8 60 Dezibel ist, dann maskieren wir Band 9 um 12 Dezibel, also da drücken wir das eigentlich runter. Also wir müssen mindestens 12 Dezibel haben im Band 9 und mindestens 15 Dezibel in Band 7, um überhaupt irgendwas zu hören. Dann ist der Pegel in Band 7 ist jetzt nur 10 Dezibel, wir brauchen aber mindestens 15, das sagt die Maskierungsschwelle. Also können wir Band 7 können wir erstmal weglassen, schon mal eine 0. Und der Pegel in Band 9, der liegt jetzt bei 35, muss also kodiert werden, denn wir haben ja die 12 Dezibel überschritten. Aber wegen der Maskierung ist eine Ungenauigkeit von 12 Dezibel zulässig. Das heißt, wir können das Ganze mit 2 Bit weniger kodieren. Jedes Bit verdoppelt die Amplitudenauflösung und erhöht sie um 6 Dezibel. Das ist also eine akustische Rechnung. Also wenn Sie ein Bit hinzufügen, haben Sie 6 Dezibel Auflösung mehr. Da wir um 12 Dezibel runtergehen können, müssen wir das nicht mehr mit der vollen Auflösung kodieren, sondern können uns 2 Bit einsparen. 2 Bit haben wir gewonnen und auf der linken Seite haben wir noch ein paar Bit gewonnen, dass wir nämlich Band 7 ganz weglassen können. Und das machen Sie mehrere Mal pro Sekunde für alle Frequenzbänder. Deswegen dauern diese MP3-Kodierungen auch so eine gewisse Zeit, indem Sie ja erstmal, Sie müssen erstmal diskrete Kosinustransformationen und Fourier-Transformationen berechnen, die Maskierungs-, also die psychoakustische Modell draufsetzen, für jedes Band gucken, muss ich es kodieren, wenn ich es kodieren muss, mit wie viel Bits kann ich mir einsparen. Die muss ich dann auch noch mit übertragen und daraus bastelt sich dann eigentlich dieser MP3-Kanal zusammen. Also ich habe für jeden Frame Header-Informationen, für jeden Kanal wird für jedes Subband mitgeliefert, wie viele Codierungsbits stecken da drin und wie viel muss ich es wieder skalieren, weil ich ja mir ein paar Bits eingespart habe. Und dann noch, dass, da das Ganze über eine Huffman-Encoding läuft, natürlich noch die Huffman-Tabelle. Aber ich kann trotzdem Informationen einsparen, weil es ja sehr viele Informationen pro Sekunde sind. Also wenn Sie jetzt Frame 3 angucken, dann der Frame, also Sie teilen so eine MP3-Datei in Frames auf, jeder Frame steht aus dem Header und eben diesen Audiodaten, die wiederum aus den Hauptdaten bestehen und den Nebeninformationen, also Granule, also aus diesen Granularen, also die Körnigkeit, wie stark ist das eigentlich aufgelöst für den linken und den rechten Kanal. Und das Ganze wird dann noch Huffman kodiert. Und hier sehen Sie mal so ein MP3-Frame in den verschiedenen Einstellungen, die Sie da vornehmen können. Also Sie haben normale Synchronisierungsinformationen, IDs, bevor Sie zu den Audiodaten kommen. Und dann können Sie eben noch zusätzliche Informationen einstellen, wie haben Sie Stereo-Informationen, also übertragen Sie wirklich zwei Kanäle, haben Sie Joint-Stereo, dass Sie die, im Prinzip sagen, wir übertragen einen Kanal, den anderen berechnen wir aus dem ersten Kanal, haben Sie Dual-Channel, also im Grunde genommen sind das zwei einzelne Kanäle, die völlig unabhängig gehalten werden. Oder haben Sie Single Channel, eigentlich nur eine Monodatei? Das können Sie da einstellen. Dann können Sie, es gibt so ein Bit, das Copy-Bit, nicht? Das sehen Sie auf der linken Seite. Es gibt so ein Audio is not copyrighted, Audio is copyrighted. Ich kenne niemanden, der das implementiert. Das war schon so die Idee, dass man sagen kann, das kann man jetzt nicht mehr kopieren. Aber es ist doch sehr einfach, dieses Bit damit, also dass Sie vertrauen dem Bit eigentlich und Sie können dann natürlich sofort ein Programm schreiben, was dann dieses Bit wieder ausliest und umsetzt und sagt, nein, es ist also irgendwie gar nicht Copyright, also ich muss es ja nicht respektieren. Es war halt dieser Traum, dass man die Software, die etwas abspielt, voll im Griff hat und deswegen auch man kann der Software ganz vertrauen, die das kopiert und dass es niemand kopieren kann, wenn es copyrighted ist. Und aber aus diesem Grund wird es auch nicht eingesetzt und es gab dann andere Verfahren. Oder dieses Original, Copy of Original Media, Original Media. Auch da wieder die Idee, Sie können eine Kopie ziehen, aber eine zweite dann nicht mehr. Aber auch das ist so ein Bit, naja, wenn Sie es halt nicht berücksichtigen, können Sie natürlich so viele Kopien machen, wie Sie wollen. Also das sind solche. Und zusätzlich geben Sie noch an, was ist eigentlich die Auflösung? Denn Sie können einfach sagen, pro Sekunde hast du diese Anzahl von Bits zur Verfügung und mit denen musst du dann auskommen. Das heißt, wenn es ein ruhiges Stück ist, dann ist die Codierung sehr einfach. Wenn es aber viel Bewegung gibt, also in vielen Frequenzanteilen ist was los, kann es dann zu akustischen Artefakten kommen, weil sie zu wenig Bits zur Codierung hatten. Und das stellen sie dann ein. Also es gibt diese variable Bitrate oder es gibt feste Bitrates, die irgendwo zwischen 32 oder 320 Kilobit pro Sekunde liegen. Und da geht halt der Streit los, ab wann ist es sinnvoll. Also was sie von mir kriegen, ist, glaube ich, 64 Kilobit pro Sekunde, aber das ist ein Monosignal, das kriegen Sie eigentlich nur 32. Oh nee, ich habe es auf 64 gelassen. Also Sie kriegen ein Monosignal, weil ich ja nur eine Stimme habe, also ein Mono-MP3, das heißt dann so eine Vorlesung sind in der Regel immer so 45 Megabyte. 90 Minuten wären eigentlich 90 Megabyte und davon kriegen Sie die Hälfte, aber in der vernünftigen Qualität. Das war so die Sache. Ich hätte es auch kleiner einstellen können, dann hätte es aber auch schlechter geklungen. Insofern ist die Audioqualität eigentlich ganz gut, was dann dazu führt, dass Sie sich immer 45 Megabyte runterladen müssen. So, das Ganze wird dann dekodiert. Das ist ziemlich eigentlich straight ahead. Also der Decoder ist sehr simpel aufgebaut. Der eintreffende Bitstrom wird in seine Bestandteile zerlegt und mithilfe der Steuerinformationen die Abtastwerte der einzelnen Frequenzbänder wiedergewonnen. Deswegen müssen wir ja immer die Daten und dann auch die Steuerinformationen mitliefern. Im letzten Schritt fügt eine inverse Filterbank die einzelnen Subbänder zu einem Audiosignal zusammen. Wir kriegen ja eigentlich nur so für jede Frequenz was. Das wird dann wieder zusammengesetzt, das nach Digital-Analog-Wandlung und Verstärkung über die Lautsprecher ausgegeben werden kann. Und was wir jetzt haben, ist ein Signal, was bestimmte Frequenzen nicht mehr enthält, von denen das psychoakustische Modell sagt, die hören Sie sowieso nicht, weil das wird verdeckt oder das ist zu tief oder das ist im Stereosignal geht's unter. Und die kriegen Sie auch nicht mehr rein. Das ist ähnlich wie beim JPEG-Algorithmus, wo Sie ja dann auch diese hohen Frequenzanteile rausfallen lassen, weil Sie sagen, das Auge sieht es eh nicht. Bis zu einem gewissen Grad stimmt es auch. Und deswegen ist MP3 auch, also nicht hörbar. Es sei denn, es gibt Menschen, die haben einfach einen Hörschaden und hören bestimmte Frequenzen anders und die hören dann sozusagen MP3-Artefakte, weil sie sagen, Mensch, da fehlt was oder da ist was zu viel, weil eine bestimmte Frequenz anders ist als in einem Originalsignal. Aber jetzt die Menschen, für die das psychoakustische Modell zutrifft, die sind mit MP3, sagen wir mal, im Verhältnis 1 zu 10 ziemlich gut bedient. Es gibt aber natürlich Artefakte, die ich Ihnen gleich noch vorstelle. So, und dann diese Stereophonie hatte ich ja schon erwähnt, also nicht Dual Channel, verschiedene. Im Prinzip ist Dual Channel so wie Motion JPEG, Sie haben zwei Monosignale. Interessant bei der Sprachsynchronisation, also wenn Sie zwei Kanäle haben, die getrennt voneinander sind, wo Sie den linken oder den rechten einstellen, wo Sie ein linkes und ein rechtes Monosignal haben. Stereo-Coding, separat kodierte Stereosignale oder Joint Stereo-Coding. Redundanz im Stereosignal wird ausgenutzt, linker und Kanal und Differenz links, rechts wird nur übertragen und die Frequenzabhängigkeit der Raumwahrnehmung. Und dann gibt es noch Monosignal für tiefe Frequenzen. Joint Stereo Coding ist im Grunde genommen, für die meisten Anwendungen wird das funktionieren, wird es am besten sein. Dual Channel ist eine Platzverschwendung. Single Channel brauchen Sie nur, wenn Sie wirklich ein Monosignal haben, so wie in dieser Vorlesung. Und Stereo-Coding, separat kodierte Stereo-Signale sind längst nicht so gut wie Joint-Stereo-Coding. Hier sparen Sie nämlich wieder was ein. Und hier sehen Sie mal im Vergleich zum AIFF, also man kann sagen zum unkomprimierten Signal, die Differenzen grafisch dargestellt, also zwischen 48 Kilobit bis 916 oder Megabit pro Sekunde ist das eine und dann haben Sie hier Kilobit pro Sekunde, AIFF versus 320 Kilobit versus 112 oder versus 32 Kilobit pro Sekunde. Sie sehen, dass das Signal, es sieht immer noch sehr ähnlich aus, aber es schleift sich ab. Also gerade so kleine Differenzen werden dann einfach mal so, es ist ein bisschen wie so eine Mittelwertbildung, kann man sagen. Aber es ist eben keine Mittelwertbildung, sondern eben sie schmeißen ja nur die Frequenzen raus, die sie auch nicht hören. Aber 32 Kilobit ist schon ziemlich grob, 112 ist eigentlich ganz akkurat und 320, da gibt es einfach die Behauptung, da hören sie keinen Unterschied zwischen einem Stereosignal und einem MP3 und 320 Kilobit. Und ich denke mal, selbst schon bei 256 werden sie bei den meisten Klängen keinen Unterschied hören. Bitrate für Telefonqualität, also da kriegen Sie eine Reduktion von 96:1 raus, da brauchen Sie auch nur 8 Kilobit pro Sekunde. Wenn Sie besser als Kurzwelle sein wollen, 16 Kilobit, wenn Sie besser als Mittelwelle sein wollen, 32 und wenn Sie besser als UKW sein wollen, brauchen Sie 64 Kilobit pro Sekunde, haben aber eine Reduktion von 20:1. Wenn Sie nahezu CD-Qualität haben wollen, das ist eben fraglich, 96 Kilobit pro Sekunde und bei CD-Qualität irgendwie 112 bis 128 Kilobit pro Sekunde. Reduktion hier 12:1, also es ist, ich denke, es ist eher 10:1 bei 128, weil Ihr Signal ja dann nur noch 1 Megabyte pro Minute statt 10 Megabyte pro Minute braucht. Das können Sie in den Encodern einstellen und der hält sich deswegen dran, weil er im Gegensatz zu JPEG, also bei JPEG weiß man nie so genau, was hinten rauskommt. Sie können zwar sagen, Qualität 70%, aber Sie wissen nicht, was das bedeutet, also wie viel sich die Ausgangsdatei reduziert. Bei MP3 können Sie es einstellen, weil Sie sagen, du kriegst diese 128 Kilobit pro Sekunde, damit musst du leben. Und wenn du die alle in dem ersten Frame verschwendest, dann geht es im Rest nicht. Also der teilt sich das dann schon so ein, dass es klappt. Aber das führt dazu, dass dann, hier haben Sie so ein Beispiel, gerade so Impulse, das ist ähnlich wie das Überschwingen auch bei der Grafik, dass solche Impulse schwer zu kodieren sind, ist die Frequenzauflösung hoch, so ist die Zeitauflösung entsprechend niedrig und umgekehrt. Sie erkaufen sich Frequenzen durch Zeit oder umgekehrt. Ändert sich nun die Amplitude eines Signals sehr schnell, so kann diese Änderung aufgrund der geringen Zeitauflösung nicht richtig enkodiert werden. Es entstehen Fehler wie hörbares Quantisierungsrauschen, also dieses Pre-Echo. Ich habe ja auch gleich so ein Tonbeispiel. Das sind aber solche typischen MP3-Artefakte, die dann entstehen, wenn Sie dem zu wenig Bits geben, dem Quantisierer. Und er dann sagt, na gut, dann müssen wir ein ähnliches Signal nehmen, das, was der ganzen Sache am nächsten kommt. Und dann entstehen solche Pre-Echos. Also hier ist das Original. Das ist jetzt eine Kastagnette mit, im Grunde, Sie haben Stille und dann plötzlich haben Sie einen ganz starken Impuls, der dann wieder schwächer wird. Und wenn Sie das MP3 kodieren und dann wieder zurückrechnen, klingt es dann so. Also Pre-Echo, achten Sie aufs Pre-Echo. Hören Sie den Unterschied? Sie werden ihn auf der Aufnahme nicht mehr hören, weil der MP3 kodiert werden wird. Also die Aufnahme, die Qualität ist besser als dieses hier, aber ich gebe Ihnen ja nur ein MP3 mit. Also wir machen es normal. Original. Achten Sie auf die starken, vielleicht ist das einfach zu weit weg, aber achten Sie auf die starken Signale. Ich kann aber mal versuchen. Achso, aber leider nicht. Jeder Raum hat hier andere Anschlüsse. Nein, ich kann Ihnen kein Audiosignal geben, es sei denn, jemand hat von Ihnen einen Klinke auf Chin-Stecker dabei. Zufällig. Was? Wovon redet ihr? Moment, vielleicht ist der hier drin. Ich glaube, ich hatte das schon mal gesucht und nicht gefunden. Klinke auf Klinke. Nein, nicht Klinke. Okay, Pech. Also müssen Sie genau hinhören. Achtung, es geht los. Sie hören den knackigen Anschlag und jetzt den weniger knackigen Anschlag, weil es dieses Pre-Echo gibt. Kein Unterschied gehört? Schon so viele Haarzellen abgestorben. Also das ist eines der typischen Artefakte. Es gibt noch andere Artefakte, wenn Sie, Sie haben nichts gehört. Ist nicht schlimm. Machen Sie sich keine. Auf jeden Fall, das kann Ihnen passieren bei Klaviermusik. Wenn Sie Klaviermusik samplen, wo es ja immer so ein Hammer auf eine Seite schlägt oder Cembalo-Musik, wo es einen sehr starken Anschlag gibt, der dann langsam nachlässt, können Sie bei zu schlechter Kodierung oder bei schlechten Algorithmen, im Grunde genommen das Original, also hören Sie sehr deutlich, dass es MP3 ist, weil es dann immer so ein Pre-Echo-Rauschen gibt, kann man sagen, so ein Quantisierungsrauschen. Es gibt noch andere, so Blips, die entstehen können, die sie, naja, das ist wieder die Qualität der Codierer. Es gab am Anfang von MP3, als Microsoft noch versucht hat, sein eigenes Verfahren durchzusetzen, haben sie MP3-Player oder Encoder auf den Markt geworfen, die miserabel waren, damit alle sagen, boah, das ist MP3, von dem alle reden, das ist ja nicht gut. Das hat sich nicht durchgesetzt. Apple iTunes hat dann viel gemacht, weil die einen sehr hochwertigen Encoder angeboten haben für lau, sodass man halt auch wirklich gute MP3s kriegen konnte und sich rumgesprochen hat, dass es wirklich an der Software liegt. Und dann hat es sich, naja, nicht die Geschichte ist bekannt, der erste Rio kam schon 98 auf den Markt als MP3-Player. Der dann so, also nicht, das war so, wir können Musik jetzt übers Internet verteilen, wir können es uns anhören, ist der Ersatz zu den trägergebundenen Playern wie Discman oder Minidisc oder Walkman. Wurde sofort verklagt, ganz klar, das ist, die Industrie reagiert erstmal, versucht erstmal das irgendwie vom Markt zu setzen, also die Recording Industry Association of America hat das sofort irgendwie, ja, es werden die Leute ja ermuntert, Urheberrechtsverletzungen zu begehen und das zu verteilen und außerdem ist das der Untergang der Musikindustrie. Ja, diese Klage wurde abgewiesen und naja, dann kam wenige Jahre später der iPod, der im Grunde genommen, wie Sie sehen ja auch, also jetzt nichts ganz neu ist, auch vom Design her jetzt nicht so ungewöhnlich, aber dennoch von der Bedienbarkeit besser als alles andere, was auf dem Markt war, schon allein wegen des Displays und den MP3-Markt so aufgeräumt hat. Erfunden haben sie es nicht, aber sie haben wirklich ein nettes Produkt relativ schnell auf den Markt gebracht und natürlich dieses Rad in der Mitte war ja schon was ganz Besonderes. Naja, dann hat sich MP3 durchgesetzt. Technisch ist es von 1991 natürlich völlig veraltet. Also eben diese Pre-Echos, das kriegen sie mit neueren Algorithmen viel besser in den Griff. Aber es hat man's. Und dass jeder Stick kann irgendwie MP3 abspielen oder Fernseher stecken sie rein, MP3 können sie alle. Mit anderen Codecs haben sie dann schon ihre Probleme. Ein anderer, also eigentlich ab 92, es ist jünger als MP3, aber faktisch dann irgendwann stecken geblieben, Sony's Minidisc. Etabliert als Alternative zur Kassette, was auch funktioniert hat. Also gerade der Walkman wurde, oder auch dann, es gab ja immer diesen Discman als tragbaren CD-Player, die sind halt nicht ganz erschütterungsresistent. Hier haben sie so kleine Scheiben, die die Daten haben. Die Minidisc ist das Problem. Einerseits ist sie wiederbespielbar, komprimierter Audiospeicher mit 177 MB Speicherkapazität, da passt schon einiges drauf. Und dann gibt es noch die High-MD Minidisc wiederbespieler komprimierter mit 1 GB Speicherkapazität. Zunächst mal auch hier sagt Sony, nein, MP3 kommt uns nicht in die Tüte, wir nehmen AdTrack, AdTrack 3 Plus und sowas. Dann hat sich MP3 aber noch so stark verbreitet, dass sie ab 2004 dort übergegangen sind, auch MP3 zu dekodieren, Zähne knirschend. Das Ganze läuft, auch dieses AdTrack, über das so ein Copy-Management-System. Im Grunde genommen, sie kopieren einmal, wenn sie einmal können sie kopieren, aber jede Kopie wird neu komprimiert. Also das System erkennt, dass es sich um eine Kompression handelt, aber ignoriert es und kodiert es nochmal. Und wenn Sie meine Kastagnetten hier nochmal in MP3 übertragen, ist es auch so ein Ding. Also und so macht AdTrack das ganz bewusst. Es funktioniert ganz ähnlich wie MP3. Also Sie haben nicht so viele Subbänder, Sie haben nur 4 Subbänder, beziehungsweise AdTrack 3 Plus hat dann 16 Subbänder. Und im Grunde genommen haben sie auch hier wieder ein psychoakustisches Modell. Das ist ähnlich wie bei dem MPEG. Also so ein Verfahren zu entwickeln ist sehr mühsam und die unterscheiden sich untereinander eigentlich nur durch wenige Parameter. Hier sehen Sie mal Encoder für AdTrack 3. Auch hier haben Sie wieder so eine Sub-Filterbank, die das halt hier von 16 bis 22 kHz, von 11 bis 16,5, von 5 bis 11 und von 0 bis 5,5 kHz. Und da gibt es wieder eine modifizierte diskrete Cosinus-Transformation. Im Grunde genommen das Gleiche, aber doch anders genug, dass es nicht durch die Patente des MPEGs-Verfahren betroffen ist. Dann wird es wieder zerlegt. Das ist nicht ganz so kompliziert, deswegen ist die Qualität auch also nicht so hoch wie bei MP3 oder sie brauchen mehr Speicher. Aber man wollte ja nur eine CD auf halt so 177 MB runterbrechen und nicht auf 65. Und also im Grunde genommen ist das Verfahren sehr ähnlich wie der Frequenzaufteilung, Bearbeitung der einzelnen Frequenzen über so eine modifizierte diskrete Cosinus-Transformation und ein psychoakustisches Modell, mit dem Sie bestimmte Frequenzen wegschmeißen. Und dieser kleine Umstand, dass Sie es jedes Mal neu machen, sodass Sie AdTrack-Signale nicht einfach kopieren können. So, und dann gibt es also als letzte Folie noch natürlich auch hier Fortschritte, MPEG 2 und MPEG 4 implementiert in Advanced Audio Coding an den AAC. der dann, wie Sie auch hier sehen, also nur mal so als Durchlauf, im Grunde genommen auch hier haben Sie wieder das Perceptual Model, ein psychoakustisches Modell, wieder eine Filterbank und wieder solche Predictions. Also es sind wieder sehr ähnliche Verfahren, aber ähnlich wie der Unterschied zwischen MPEG 1 und MPEG 2 im Videobereich, ja auch nur in den Unterschieden der Parametern liegt, ist es hier auch. Also wir haben sehr ähnliche Verfahren wie vorher auch, müssen dann Bitstream multiplexen, dann geht das in der Sache hinten raus. Also unten haben Sie die Quantisierung und Skalierungsfaktoren und solche Sachen. Das ist nicht der letzte Stand, aber es ist von der Qualität deutlich besser als MP3. Aber wie so immer, jetzt hat man mal eins und jetzt wollen die Leute nicht auf AAC umsteigen. Also gerade die MP3-Player werden uns noch lange begleiten und auch so kommerzielle Musikgeschäfte werden in der Regel über MP3 laufen und weniger über AAC. Es wird manchmal angeboten, aber in der Regel nicht runtergeladen, weil man froh ist, dass man eins hat. Das ist zwar alt, aber von der Qualität her sind die meisten Leute damit zufrieden. So, hier haben Sie noch ein paar Grundbegriffe für die Prüfungsvorbereitung, um die es dann auch gehen wird. In so mündlichen Prüfungen sollten Sie das Thema Audio wählen. Und damit, ja, Zeit ist auch rum, danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen eine gute Woche.